Attention. Fast live. Aus der sorglosen Gute-Laune-Hochburg, der sonst so ernsthaften, differenzierenden, politisch korrekten deutschen Sportgemeinde, wo ein Begriff wie Damentennis mit Recht auf dem Index gelandet ist, das Football-Team in Washington genauso genannt wird und nur Fußballteams gefeiert werden, die eher in die vierte Liga absteigen, als einen Sponsor akzeptieren würden, kommt die Big Show von sportradio360.de. Hier kommt nur zu Wort, wer das Zeug zur Legende hat.
Hey guys, it's Michaela Schifrin.
Oder schon eine ist.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke.
Oder schon Anspruch auf Göttlichkeit erheben kann.
Hallo, hier ist Roger Fedor.
Die Big Show. Jetzt.
So, Big Show 605, unser heutiges Programm. Zuerst aber eine kleine Präambel, wie die heutige Show zustande gekommen ist. Bucketlist für mich, ich bin in Monte Carlo erstmals gewesen, dieses ikonische, wirklich ikonische Tennisturnier mit diesem Blick aufs Meer mit dem Center Court, wo die Tribünen, wie ich jetzt erfahren habe, alle wieder abgebaut werden, wo normalerweise drei Plätze sind, aber das ist eben der Cours Renier Trois. Da werde ich am Ende mit Helen Scott-Smith drüber auch ein bisschen plaudern. Also Bucketlist abgehakt, aber heißt natürlich auch on the road. Ein bisschen schwierig, vor allen Dingen auch, weil ich jetzt leider in dieser Woche niemand gefunden habe, der mir ein kleines bisschen unter die Arme greift mit der Aufnahme, aber wurscht. Gut, wunderbare Unterkunft gefunden in der Nähe von Monte Carlo in Monton. Das Einzige an dieser Unterkunft ist leider kein Internet. Das heißt, alle Aufnahmen mit Ausnahme der Tennisaufnahme sind mit einem Hotspot entstanden. Dafür ist die Qualität erstaunlich gut. Zwischenzeitlich ganz, ganz kleine Defizite, aber die bitte ich zu entschuldigen. Monton übrigens, musste ich auch nicht, 30.000 Einwohner in etwa und, wie er mir verraten hat im Vorgespräch, der potenzielle Alterssitz von Alexi Menüsch. Ja, Alexi, natürlich jetzt mittlerweile Wahlmünchner seit Jahrzehnten, in Paris geboren, hat uns ja erzählt, aber hat mir gesagt, dass er in Monton, als ich ihm gesagt habe, dass ich hier bin, dort wird er seinen alten Teil verbringen. Und da sind wir auch schon mittendrin in der heutigen Show. Zwei Fußballteile, Champions League im Großen und Ganzen vollzählig, vollständig abgearbeitet mit eben Alexi und mit Sven Heist. Natürlich Augenmerk auf die Bayern und auch auf den FC Chelsea, weil Sven ja in London werkt und wirkt. Danach Michael Körner zu Dagobert Duck, dem Geldspeicher und auch ein bisschen Basketball. Besonders gefreut hat mich in dieser Woche der Teil zur deutschen Eishockey-Liga, weil Jan Lüdecke und Franz Büchner wie immer unfassbar gut vorbereitet an den Start gekommen sind. Danach der Motorsport mit Stefan der Voice-Heinrich und mit Eddie Mielke. Immer schön. Ja, es geht weiter mit der Legende, Günther Zapf. Denn der Günni hat beim Master zwar nicht mitgespielt, aber sehr, sehr genau aufgepasst. Und Günni nordet mich, wie es so schön heißt, wieder ein kleines bisschen ein. Sebastian Kaiser hat nicht selbst teilgenommen, hat aber bei Paris-Roubaix sehr genau hingeschaut. Und da gab es ja aus deutscher Sicht, da nehme ich mich mal mit rein, aus deutschsprachiger Sicht, mit John Degenkolb, jemand, der bis zum Ende vorn mitgefahren ist, dann leider gestürzt ist. Ja, dazu also mit Kaiser. Ja, und danach auch noch eine Runde zum Tennis, eben mit Helen Scott-Smith. Die Helen ist eine ehemalige Skirennläuferin, die sich aber in sehr jungen Jahren leider schon das Knie zerstört hat und die seitdem als Journalistin unterwegs ist, zum einen im alpinen Skiweltcup und dann auch beim Tennis. Das ist unser heutiges Programm und jetzt geht's los in der Big Show 605 von Sportradio 360. Big Show 605 also, und ich freue mich sehr, dass aus der Ferne zugeschaltet sind zum einen ein Mann, der mir hier unheimlich helfen hätte können in Monton, und das ist Alexi Menüsch. Guten Morgen, lieber Alexi.
Guten Morgen, Jens, guten Morgen zusammen.
Und wo ist er denn? Ist er in London, ist er in Manchester, ist er in Madrid? Sven heißt. Guten Morgen, lieber Sven.
London, Jens, guten Tag, hallo.
Also, es ist folgende Ausgangssituation. Dienstag, Mittwochabend, ich habe hier kein Internet, aber erstaunlicherweise bei den drei TV-Kanälen, die die Vermieterin hier anbietet, ist Canal Plus oder Canal Plus dabei. So, Alexi, jetzt verstehe ich ganz, ganz wenig Französisch, konnte aber dem Spiel am Dienstag und dem Spiel am Mittwoch relativ gut folgen. In der Analyse aber haben die französischen Moderatoren mit Samir Nasri als Experten sehr, sehr oft das Wort incroyable gesagt. Das kann ich gerade noch übersetzen. Was war aus deiner Sicht unglaublich am Dienstagabend?
Ich habe den Kollegen nicht zugehört, weil ich die nicht wirklich ernst nehmen kann, sei es Samir Nasri oder auch David Ginola, der auch neben ihm saß. Deswegen kann ich mir schwer damit irgendwas anfangen. Gestern war es genauso bei den Abendspielen, waren wieder das magische Duo. Und jetzt habe ich erfahren, dass Nasri nochmal da ist, Sonntag, Dienstag, Mittwoch. Incroyable kann nur gewesen sein, schätze ich mal, die Abgebrühtheit und die Reife von Manchester City, der endlich mal den hinterlässt, so weit zu sein, endlich mal die Champions League gewinnen zu können, weil Pep Guardiola endlich mal auch reif geworden ist, indem er kein großes Risiko mehr eingeht in den wichtigsten Spielen der Saison, sei es taktisch oder personell. Er hat kein großes Experiment wagen wollen gegen seinen Ex-Verein und deswegen lief es auch ganz gut für seine Mannschaft, die er einfach perfekt eingestellt hat, und da hat kein Spieler von Manchester City enttäuscht am Dienstag, im Gegensatz als beim deutschen Rekordmeister.
Ja, Sven, Pep Guardiola, denkst du, wie sehr hat er mit sich kämpfen müssen, dass er Erling Haaland wirklich von Beginn an bringt? Am Ende war ja alles richtig, aber ich sage auch, so um die 50. Minute herum war mein Eindruck, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Bayern jetzt den Ausgleich schießen.
Unglaublich an dem Spiel ist das Ergebnis gewesen, Jens, weil das Ergebnis halt nicht ansatzweise widerspiegelt, wie diese Partie über 70 Minuten gelaufen ist. Zwischenzeitlich war Manchester City sogar genau an dem Punkt, wo Bayern München den Club haben wollte, dass sie nämlich wieder an sich selbst gezweifelt haben, dass sie nervös geworden sind. Es war eine große Anspannung im Stadion, nicht nur unter den Spielern und den Trainern, auch unter den Zuschauern. Und dann hat natürlich Dario Upamecano aus bayerischer Sicht leider etwas Schützenhilfe für City geleistet, indem er dort wirklich sich schlimme Fehler im Spielaufbau erlaubt hat, die dann natürlich Manchester sehr zugute gekommen sind. Ich war sehr gespannt auf diese Frage, ob sich Pep Guardiola für Erling Haaland entscheidet oder für Julian Alvarez, das ist übrigens argentinischer Weltmeister. Ich habe das Gefühl seit geraumer Zeit, dass Alvarez besser zur Spielanlage von Manchester City passt. Guardiola hat für sich, glaube ich, momentan den Entschluss getroffen, dass Erling Haaland so gut ist, dass er seine Mannschaft zum Titel schießt mit den Toren. Und aus diesem Grund hält er an ihm fest. Und ich glaube, dass er dagegen ein bisschen gegen seine Mannschaft angeht.
So, kommen wir vielleicht gleich wieder zu Manchester City, aber Sprung wieder zurück zu den Bayern. Also ich kenne einige Bayern-Fans, Alexi, die... Bei mir ist es so, wenn ich gegen Bayern spiele, ist der Spieler, von dem ich am meisten Respekt und vielleicht sogar Angst habe, Leroy Sané. Es gibt aber so viele Bayern-Fans, die wahnsinnig werden, wenn sie Sané beim Fußballspielen zuschauen, weil sie sagen, der ist schlampig, der macht zu viele Fehler. Wo stehst du, Alexi, in dieser Gemengelage?
Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass er im Sommer verkauft wird, weil er einfach nur noch nervt. Ich will jetzt nicht Sadio Mané in Schutz nehmen, was er gemacht hat in der Kabine. Am Spiel am Dienstagabend gehört sich natürlich nicht, und er wird sicherlich auch hart bestraft von seinem Verein, weil es geht einfach nicht. Das ist vor dem Finale der Roma in der Halbzeit beim Halbfinale gegen Real Madrid. Aber Sané nervt einfach, weil er, ja, wie du sagst, so immer wieder schlampig ist, Kopf nach unten, die Körpersprache ist alles andere als positiv. Er verdient ein wahnsinniges Gehalt, und das große Glück der Bayern war damals, dass Pep Guardiola die geniale Idee hatte, ihn nochmal einzusetzen, also ein paar Stunden, bevor er bei den Bayern unterschrieben hätte. Und da hat sich ja Sané bekannterweise im Charity Shield den Kreuzbandriss geholt, und so wurde sein Preis ein Jahr später von 120 auf 49 geschrumpft. Da konnte die Bayern ein bisschen gutes Geld sparen, und das war wirklich das größte Glück, glaube ich, der Geschichte. Er hat ein begnadetes Talent, das braucht man gar nicht diskutieren, aber er hat Pep Guardiola genervt, Joachim Löw, auch jetzt Hansi Flick und Julian Nagelsmann, und ich hoffe wirklich, dass aus Bayern sich einfach neutral betrachtet, dass er seine draußen lässt, beziehungsweise dass er verkauft wird, weil auch die Bayern gutes Geld für ihn einnehmen können, weil er einfach nicht unentbehrlich in dieser Mannschaft ist und weil man erneut feststellen konnte am Dienstag. Deswegen stehe ich nicht ganz wie beim Sven, dass City hätte ein bisschen gezittert im ersten, ein bisschen Respekt gehabt von den Bayern. Du hattest aber trotzdem nicht das Gefühl, dass die Bayern brandgefährlich sind. Die hatten gar keine Torchancen, aber außer ein paar Weitschüsse von Sané gar keine in 90 Minuten, weil einfach die Nummer 9 nicht da ist, weil einfach Robert Lewandowski nicht ersetzt wurde. Und das handelt sich jetzt mittlerweile um einen Kardinalfehler, der womöglich korrigiert wird im Sommer, aber das ist einfach fatal auf diesem Niveau. Das hat man auch gestern gesehen bei Neapel in Mailand. Ohne Osimhen geht einfach vorne zu wenig im letzten Drittel. Und deswegen wirst du höchst bestraft. Und da hat im Gegensatz City mit Alvarez und Haaland zwei Weltklasse-Stürmer und Bayern hat gar keinen. Das ist halt der Hauptunterschied.
War nicht die Idee des FC Bayern München auch, Sven? Und du hast Sadio Mané ja auch bei Liverpool oft und gerne gesehen, dass Mané auch vielleicht den Mittelstürmer geben könnte. Das ist meine erste Frage. Und die zweite, magst du vielleicht zu Sané auch noch was sagen? Weil ich schaue dem unheimlich gern zu, dem Jungen. Ich würde ihn sofort in meine Mannschaft nehmen, wenn ich denn eine hätte, die sich ihn leisten könnte.
Ach, weißt du, Jens, ich glaube, viele Leute gucken halt auf das Ergebnis und es steht 3-0 für Manchester City und dann sucht man halt nach Erklärungen, was beim FC Bayern in diesem Spiel nicht gepasst hat, um sich dieses Ergebnis herleiten zu können. Ich glaube, wie ich es eben gesagt habe, das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wider und deswegen bin ich total bei dir, dass man diese Bayern-Mannschaft über 70 Minuten loben kann. Das war mit die beste Saisonleistung, das war absolut reif, das war kompakt, es war diszipliniert. Und übrigens genau von den Spielern vorne, von denen man das vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. Da gehört sicherlich Thomas Tuchel als Trainer mit dazu, der ihnen das gegeben hat, aber auch die Disziplin der Spieler selbst, von einem Sané, von einem Musiala, von einem Gnabry, von einem Coman, die haben bravourös verteidigt. Und dazu haben sie, finde ich, nach vorne sehr ordentlich Fußball gespielt. Und wenn wir nicht über die ganz großen Torchancen von Bayern München im Spiel sprechen, dann können wir auch nicht über große Torchancen von Manchester City bis zur 70. Minute reden. Das war einfach ein Spiel auf allerhöchstem Niveau, wo beide, finde ich, wenige Gelegenheiten hatten, aus dem Manchester City halt ein Tor gemacht hat, als Rodri diesen Ball in den Winkel schießt. Und gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit, als die Bayern wirklich durch dann eine große Chance hatten und dann ein, zwei Kopfbälle, wo Manchester City zweimal kurz vor der Linie klären musste, da war die Möglichkeit, da dieses Spiel zu kippen. Das ist Bayern in dem Moment nicht gelungen und noch dazu haben sie halt dann individuelle Fehler gemacht, die man sich auf diesem Niveau halt keinesfalls leisten kann. Egal, ob dann vorne Haaland oder Alvarez spielt.
Jetzt gibt's Jan Sommer hinten raus. Alexi hat das Ergebnis eigentlich noch im Rahmen gehalten, aber so eine kleine Spitze über seine Größe mit 1,83 konnte man sich in der Süddeutschen Zeitung auch nicht verkneifen. Vom Gefühl her mit Manuel Neuer das 1-0, ich weiß, es ist rein theoretisch. Denkst du, dass man Sommer da einen Vorwurf machen kann? Und der einzige Vorwurf könnte ja nur darin bestehen, dass er nicht groß genug ist.
Ja, da hat dein Kollege bei Amazon, den Höwedes, gefragt, hätte Neuer den Schuss von Rodri gehalten? Ich behaupte nein, weil er einfach perfekt platziert war und auch von der Wucht her. Was meiner Meinung nach, ja, schlichtweg unhaltbar. Außer du hast wirklich mit den Fingerspitzen noch knapp dran, aber vielleicht Neuer aus vor 10 Jahren, aber der Neuer von heute oder von gestern eher nicht. Im Sommer, ja, er kann wirklich auf der Linie fantastische Sachen halten. Also dieser Fußreflex zum Beispiel war unglaublich. Aber ansonsten, ja, bei gewissen Situationen fragt man sich schon, bei ihm fällt es noch bis an gewissen Punkten, damit man ihn in die Kategorie Weltklasse mitnimmt. Und deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass er noch lange bei den Bayern bleibt. Gut, er ist eh schon über 30, aber auch, weil er nicht Bayern-Torwart ist, also nicht dieses Niveau hat. Ja, also ist sicherlich besser als Alex Nübel. Das ist aber nicht schwer. Du kannst ihn auch grüßen von mir, wenn du schon nicht weit weg bist von ihm gerade. Und ich hoffe, also aus Bayern-Sicht muss man nur hoffen, dass Neuer noch einmal für 2 Jahre Vollgas geben kann, auch von seiner reinen physischen Kapazitäten. Und da muss man sich halt auf dem Transfermarkt richtig Gedanken machen, wen kann man holen, der eine Ära prägen kann, der ein würdiger Nachfolger von Neuer wird, weil Sommer ist sehr gut, aber keine Weltklasse. Und was mir aufgefallen ist am Dienstag während des Spiels, es fehlt einfach die Achse, die den Bayern 13 Jahre geprägt hat. Neuer, Müller, Lewandowski, der eine ist verletzt, der andere am Ende seiner Karriere bald und der wurden und vor allem, wie schon erwähnt, nicht ersetzt worden. Und deswegen auf diesem Niveau kriegst du die Quittung dafür. Das ist in dieser Hinsicht keine Überraschung. Ich bin aber auch bei Sven. Ich fand die Defensivleistung der Bayern richtig gut am Dienstag, bis auf die Blackouts, weil es gab einige von Upamecano, sobald er den Ball hatte, aber ansonsten war De Ligt auf der Höhe, wie zuletzt in den letzten Wochen auch, und auch Pavard war okay. Davies, meiner Meinung nach, stagniert seit Wochen. Ich habe mir gewünscht, dass da Cancelo beginnt, aber vielleicht wird das Tuchel am Mittwoch korrigieren, auch wenn es natürlich zu schwer wird, ein Wunder zu schaffen.
Gibt es, Sven, Präzedenzfälle, wo man sagt, Manchester City hätte, weil ich kann mich an keinen erinnern in den letzten Jahren unter Pep Guardiola, aber hätte wirklich mal ein Spitzenspiel sehr, sehr hoch verloren auswärts, wo zu Beginn vielleicht die Bayern ja einfach nach 20 Minuten 2-0 führen und dann große Panik ausbricht. Ist so ein Szenario am kommenden Mittwoch vorstellbar?
Naja, wenn man als Manchester City im vergangenen Halbfinale in der Champions League bei Real Madrid bis zur 89. Minute 1-0 führt, ja, und dann innerhalb von 30 Minuten 1-3 verliert, dann ist es, glaube ich, eine relativ hohe Niederlage, also vergleichsweise. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, es hängt davon ab, wie Bayern München in dieses Spiel startet. Das ist ja nichts Neues. Es fällt dort ein frühes Tor für die Bayern, dann haben sie den Heimvorteil. Dann können diese Dinge eine Richtung nehmen, wie man sie auch jetzt am Dienstag nicht erwartet hätte in den 70 Minuten. Insofern, so ein Spiel, wenn es so eng war, über einen langen Zeitraum jetzt schon zu den Akten zu liegen, da macht man, glaube ich, einen Fehler. Aber ich glaube, die reine Lehre ist es nicht, das Hinspiel 0-3 zu verlieren und dann eine Aufholjagd zu starten. Insofern, natürlich wird es angemessen schwierig werden für Bayern München, das Ding nochmal rumzudrehen. Aber ich glaube, dass es durchaus nochmal den ein oder andere Möglichkeit gibt, vor allem, weil die Auswärtsregel halt nicht mehr da ist. Denn wenn die noch existieren würde, Manchester City, München, müsste Bayern 5 treffen, das ist dann irgendwann mal nicht mehr vorstellbar. So glaube ich, ist vielleicht eine kleine Gelegenheit für die Leute. Also genauso, wie es jetzt am Dienstag nicht kaufen.
Kurze Pause mit Alexi Menüsch und Sven Heist.
Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 605, Sportradio 360, weiter geht's. Denn Dienstag haben wir noch nicht ganz abgefackelt. Alex, ich habe leider nichts gesehen von Benfica gegen Inter. 2-0 finde ich ein kleines bisschen schade, weil all das, was ich davor gesehen habe von Benfica, hat mir sehr gut gefallen. Kannst du zu diesem Spiel etwas sagen? Oder wollen wir gleich weitergehen zum Mittwoch?
Nee, ganz gut. Ich habe eine Zusammenfassung gesehen und ich hatte ganz klar auf Benfica getippt. Nicht nur wegen der tollen Gruppenphase, wo sie ja Genoa und Juventus hinter sich gebracht hatten und war völlig verdient. Aber auch, weil Inter momentan in der Krise ist in der Serie A und momentan das steht also nicht in Top 4. Aber die Italiener waren einfach effizienter hinten und vorne, also wie City gegen Bayern. Und Benfica braucht einfach Chancen. Und natürlich hatte ich die Chance noch größer für Benfica als für Bayern, das Spiel noch umzudrehen. Aber trotzdem halte ich die Italiener zu geklärt. Man hat schon das Gefühl auch, dass die Verkäufe unter anderem von Enzo Fernandes jetzt im Winter bei Benfica schon irgendwie zu spüren sind in der Mannschaft, mitten der Saison. Wenn der wichtigste Spieler geht, ist es nie einfach zu kompensieren. Und das muss jetzt Roger Schmidt auch durchmachen. Deswegen glaube ich schon, dass Inter ins Halbfinale einzieht und hoffentlich nicht auf Milan trifft, sondern auf Neapel.
Okay, ja, das schauen wir uns dann an. Sven, die Gemengelage beim FC Chelsea ist welche? Frank Lampard ist jetzt wieder da. Das Spiel habe ich gestern vollumfänglich gesehen. Ich finde es immer wieder faszinierend. Im Bernabeu, der Platz scheint einfach größer zu sein. Irgendwie, ich weiß auch nicht, die Spieler scheinen mehr Platz zu haben. Wie dem auch sei, was ist die Idee hinter der Verpflichtung jetzt von Frank Lampard? Ist es komplett sicher, dass der im Sommer weg ist? Oder gibt es da auch eine Chance, dass Frank Lampard seine zweite Phase als Chelsea-Trainer, dass die ein bisschen länger dauert?
Mit dieser Verpflichtung haben die Eigentümer erstmal sich selbst einen Gefallen getan, dann haben sie Lampard einen Gefallen getan, sie haben den Fans einen Gefallen getan, den Medien in England. Die Frage ist, ob sie damit auch den Spielern bis zum Saisonende einen Gefallen getan haben. die Eigentümer benötigen Zeit, um jetzt sich einen neuen Trainer über die Saison hinaus zu suchen. Ich glaube, das steht fest. Dann müsste jetzt Lampard schon die Champions League gewinnen und alle weiteren Partien, damit das nochmal ins Wackeln geraten würde. Nichtsdestotrotz Lampard eine großartige Chance, seinen Ruf als Trainer aufzubessern, denn faktisch kann er beim FC Chelsea momentan nichts mehr verlieren. Also absteigen wird diese Mannschaft nicht mehr. Und ob sie jetzt 11 die Saison beendet oder auf 8 oder doch auf 13, spielt jetzt nicht mehr die große Rolle. Und in der Champions League erwartet keiner von Chelsea, dass sie jetzt den Titelverteidiger Real Madrid ausschalten. Insofern kann Lampard eigentlich nur überraschen und nach seinen Entlassungen zuvor bei Chelsea und Everton sich wieder einen Ruf etablieren, wo er vielleicht auch interessant wird für andere Vereine. Warum sich die Eigentümer für ihn entschieden haben, ist vor allem die Tatsache, dass sich dieser Club entfremdet hat im vergangenen Dreivierteljahr. Dort klafft eine große Lücke zwischen den Eigentümern und den Fans. Die Fans sind natürlich die Erfolge unter dem Voreigentümer Roman Abramovich gewöhnt. Sie trauern ein bisschen der Entlassung von Trainer Thomas Tuchel nach. Und das ist dann Todd Boehly, dem Miteigentümer, schon aufgefallen, dass es jetzt langsam ein Punkt erreicht ist, an dem Chelsea eben aufpassen muss. Und Lampard ist jetzt vor allem da, um eben die Fans wieder zu begeistern als frühere Club-Ikone. Er hat halt nach wie vor ein sehr hohes Ansehen, auch wenn seine erste Zeit als Trainer bei Chelsea nicht unbedingt von Erfolg gekrönt war. Und gleichzeitig sind natürlich auch die Medien indirekt dieser Entscheidung sehr wohlgesonnen in England. Denn so viele englische Spitzentrainer gibt es bei Weltvereinen momentan nicht. Und mit Graham Potter ist eben einer entlassen worden bei Chelsea und mit Lampard gibt es jetzt eben eine, der ihm nachfolgt. Die Frage ist halt, wie es für die Spieler aussieht. Frank Lampard ist jetzt nicht über Nacht ein Trainer der Kategorie Guardiola, Tuchel oder Klopp geworden. Und es gibt natürlich einige Spieler, die nicht unbedingt von ihm profitiert haben damals, als er da ist. Das, glaube ich, steckt natürlich noch in den Köpfen bei dem einen oder anderen drin. Insofern geht es jetzt aus meiner Sicht darum, dass Lampard möglichst unvoreingenommen an diese Aufgabe herangeht. Und was ich bislang gesehen habe, konnte ich sein Coaching nachvollziehen. Die große Frage ist, wie das natürlich weitergeht, wenn jetzt vielleicht am nächsten Dienstag die Enttäuschung wartet, dass es in der Champions League nicht mehr weitergeht. Dann geht es natürlich darum, die Saison anständig zu Ende zu spielen, womit dann automatisch die Frage auftaucht, wie viel Autorität hat Lampard, um das irgendwo anständig über die Bühne zu bringen.
Wie viel Autorität? Wenn ich da nicht kurz reinquetschen darf, wussten eigentlich die amerikanischen Investoren, dass es einen Unterschied gibt zwischen Premier League und Champions League, dass wie kann man den Lampard so in einer so heiklen Saisonphase zurückholen, wo es noch um die Champions League geht? Das wäre ja die einzige Möglichkeit. Ich rede schon jetzt in Vergangenheit, weil ich glaube nicht, dass Chelsea weiterkommt nächsten Dienstag, aber die einzige Möglichkeit, noch in die Königsklasse einzuziehen mit einem Champions League Triumph, 11. in der Premier League, wenn sie es nicht mehr schaffen, holen Nkunku, unter anderem, werden sie nächste Saison nicht mal Conference League spielen. Bleibst du als England-Experte da optimistisch für die nahe Zukunft von Chelsea? Also, glaubst du wirklich, die können nächste Saison richtig angreifen in der Premier League und können sie noch Spieler, also absolute Topspieler, die wollen auch wie die Bayern und Paris Saint-Germain eine Weltklasse Nummer 9 holen, werden sie die überzeugen können, weil sie ja nicht mal, wie gesagt, Europapokal bestreiten werden?
Ich glaube, die einzige Währung, um die Spieler heutzutage zu überzeugen, ist vor allem das Geld. Und daran fehlt es natürlich nicht. Die große Frage ist, wie viel Platz hat eigentlich der Kader überhaupt? Also wenn du neue Spieler holst, dann musst du ja für sie irgendeinen Platz schaffen. Ich könnte dir gestern eine ganze Liste an Spielern nennen, die es nicht mal auf den Spielberichtsbogen geschafft haben. So aufgebläht ist der Kader. Und bevor es darum geht, irgendwelche Spieler zu verpflichten, geht es vor allem darum, welche loszuwerden, weil so lässt sich es nicht arbeiten. Und mit dieser Unzufriedenheit, die dieser Verein mit sich herumträgt, ist es unmöglich, Erfolg zu haben, egal welcher Trainer da an der Seitenlinie steht. Und Lampard hat ja jetzt eben gerade dieses Glück, dass er eben nur für wenige Monate angestellt ist, dass er seine persönlichen Entscheidungen treffen kann und nicht drüber nachdenken muss, wie muss ich mich mit welchem Spieler wie stellen, damit das auch noch in der nächsten Saison harmoniert. Ich kann Chelsea nur die Empfehlung geben, das ist meine bescheidene Meinung, Spieler loszuwerden und dann vor allem auch die Positionen zu besetzen, die akut sind. Zum Beispiel ein Mittelstürmer. Ich glaube, das weiß ja mittlerweile die ganze Welt, dass dieser Spieler fehlt. Und es bringt jetzt nicht nochmal den Verein weiter, wenn sie einen weiteren Spielmacher oder einen weiteren Flügelspezialisten holen. Und dann geht es halt auch noch darum, wo hat diese Mannschaft Persönlichkeit? Wo ist die Achse? Ich glaube, dass es, wie gestern zu sehen war, noch Spieler gibt aus dem alten Chelsea, muss man so formulieren, mit Thiago Silva, mit Kovacic, mit N'Golo Kanté, die viel erlebt haben. Aber es geht vor allem darum, wo sind die Führungspersönlichkeiten in den nächsten Jahren? Sie haben unglaublich viele junge, begabte Spieler geholt, aber ob sich von denen jemand hier in der harten Premier League innerhalb von kurzer Zeit zu einer Führungsrolle aufschwingen kann, das mag ich zu bezweifeln. Insofern, ich kann einen möglichen Transfer von Nkunku nichts abgewinnen. Ich glaube, es geht darum, dass sie Leadership benötigen. Und da erzähle ich nichts Neues. Das kann jeder sehen, der das Spiel gestern gesehen hat.
Ja, so, und das ist dann die Anschlussfrage gleich an beide. Ich fange mit dir mal an, Alexi. Hat sich Julian Nagelsmann verbrannt jetzt mal für die nähere Zukunft bei den Bayern, weil jetzt ja doch immer ein kleines bisschen mehr, naja, man hört halt so ein paar Dinge, die dann vielleicht doch nicht so toll waren. Sehr, sehr selbstbewusst, immer aufgetreten, Nagelsmann, aber er steht in Chelsea wohl auf irgendeiner Liste, wenn man zumindest manchen Zeitungen glauben darf. Siehst du eine Zukunft von Nagelsmann schon in diesem Sommer, Alexi, beim FC Chelsea und wie könnte die ausschauen?
Ich sehe eine Zukunft von Julian Nagelsmann in diesem Sommer irgendwo in Europa bei einem Top-Verein. Chelsea, Tottenham, auf Paris Saint-Germain Liste soll er auch auftauchen, aber ich glaube, der steht in der Außenseiterrolle. Aber ich glaube nicht, dass die Leute oder Verantwortlichen wirklich wissen, was bei Bayern los war. Sie sehen, was er bewirken kann, taktisch, seinen, ja, für manche arroganten, aber auch selbstbewussten Auftritt. Ich meine, in dieser Branche hat natürlich sehr viel gelernt in München in 1,5 Jahre und ist dadurch sicherlich reifer geworden. Und er ist schon sehr gefragt. Und deswegen braucht man sich über ihn keine Gedanken zu machen. Ich glaube, die Reife reinkommen für ihn in Frage auch. Vor allem England tendiert er eh. Die zwei Vereine, die noch keine Nummer 1 für die kommende Saison haben. Ich weiß nicht, Sven, ob Tottenham die Saison jetzt mit dem Interimstrainer beenden will, weil dazu sich auch wenig momentan. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er bei Tottenham eher anheuert, weil die im Europapokal dabei sein werden und vor allem, weil der auch wahrscheinlich mehr macht als bei Chelsea im sportlichen Bereich außen betrachtet.
Sven, Tottenham oder Chelsea? Was wird's werden, wenn überhaupt?
Ja, der letzte Zusatz ist ziemlich gut, Jens. Weil die Frage für Julian Nagelsmann stellt sich tatsächlich, ob er sich eigentlich momentan für den Trainerberuf begeistern kann. Denn aus der Ferne hatte ich schon das Gefühl, dass sich ein bisschen die Prioritäten in den vergangenen Monaten verschoben haben. Und ich glaube, dass es ungemein wichtig ist, egal bei welchem Top-Club man arbeitet, dass man sich als Trainer irgendwo in den Hintergrund ortet und versucht, eben so wenig Schlagzeilen wie möglich zu verursachen und auch so wenig wie möglich von selbst preiszugeben. Und in München hatte ich den Eindruck, dass es doch sehr unterschiedlich war, dass Julian Nagelsmann viel zu sehr in den Vordergrund gedrängt hat auf ganz verschiedenen Ebenen. Und wenn ich momentan ihn beobachte, dann scheint er ja auch, und das ist total nachvollziehbar, ein bisschen das Leben zu genießen. Ich meine, er ist ein sehr junger Trainer, hat unglaublich viel dem Beruf untergeordnet. Dann, glaube ich, kommt automatisch irgendwann mal eine Phase, wo auch sich die Prioritäten verschieben. So, wenn er für sich klar ist, dass er unbedingt ab Sommer wieder arbeiten will und dafür die gesamte Motivation und Konzentration auch aufbringen kann, es ist natürlich so, dass ich vermute, dass Chelsea reizvoller ist und Tottenham ihm vielleicht ein bisschen mehr irgendwo noch Zeit gibt. Und ich glaube, darin muss er sich dann entscheiden. Chelsea hat sicherlich die bessere Mannschaft, die besseren Einzelspieler. Allerdings ist das Umfeld sehr schwierig und bei Chelsea wird erwartet, dass er sofort Titel gewinnt. Das wird sich nicht ändern, daran wird er sich messen lassen. Insofern sind die Chancen größer, aber auch die Risiken. Bei Tottenham hat er sicherlich keine Mannschaft zur Verfügung, mit der man kurzfristig große Erfolge feiern kann. Dort müsste sich dann der Club und auch er selbst dazu bekennen, zu sagen, ich baue etwas auf für 2, 3, 4 Jahre. Und vor allem versuchen wir mit dem Geld, das wir ausgeben, bessere Spieler zu akquirieren, als das Tottenham zuletzt getan hat. Denn darin liegt eigentlich für mich die Misere des Clubs momentan begründet.
So, lasst uns schließen mit dieser Frage, die an beide geht. Alex, ich fange mit dir einfach an. Tottenham hat ja das, was die Bayern und was Chelsea suchen, nämlich einen Mittelstürmer, einen Neuner, auch wenn ich bin kein großer Harry Kane-Fan, aber er erfüllt, denke ich, doch das Anforderungsprofil. Wenn du sagst, Alexi, dass die Bayern auf dieser Position was tun müssen und Chelsea auch, an wen denkst du da? Lukaku bei den Bayern kann ich mir nicht vorstellen, Lewandowski wird auch nicht zurückkommen, aber wer sind da europaweit Kandidaten, die wirklich realistisch und auch gut sind? Für die Bayern oder für Chelsea? Also für irgendeinen großen Club, der zwingend einen Neuner sucht?
Bayern, Chelsea, Manchester United und Paris Saint-Germain sind die 4 Vereine, die auf dieser Position Bedarf haben. Also da wird auch die Konkurrenz groß und da kommen immer wieder die gleichen Namen ins Spiel. Harry Kane, Randall Kolo Muani, Victor Osimhen. Osimhen und Kolo Muani sind die Hauptkandidaten, sowohl bei den Bayern als auch bei Paris Saint-Germain. Kane hört man jetzt weniger. In München, ich glaube nicht, dass er unbedingt der Typus von Tuchel ist. Ich hätte nichts dagegen, kannst du dir vorstellen, wenn Kolo Muani nach München kommt, der passt. Ja. Ich glaube, der würde da hinpassen, auch vom Typ her. Er ist wirklich mental schon sehr stark, sehr reif, sehr weit in seiner Entwicklung. Er hat unglaubliche Sprünge in dieser Saison geschafft. Bei der Eintracht natürlich hat er noch ein Verbesserungspotenzial. Er ist aber noch nach wie vor sehr, sehr jung. Und Osimhen hat man schon gesehen, dass er in Deutschland nicht unbedingt liebt. Damals in Wolfsburg, nicht Fuß gefasst. Aber er ist ein wahnsinniger Stürmer. Ich glaube, aber vom Typ her würde er besser nach Paris passen. Mit dem Mbappé zusammen könnte es was werden. Und in München, Kolo Muani will zu den Bayern, er fühlt sich sehr wohl in der Bundesliga. Ich glaube nicht, dass er unbedingt große Lust hat auf Chelsea oder auf Manchester United gerade, vielleicht mal später, aber auch für seine weitere Entwicklung mit dem Fernziel EM in Deutschland in einem Jahr, dort will er Stammspieler werden bei den Franzosen, wäre womöglich ein Wechsel nach München auch sinnvoller für ihn. Ja, tauscht man sich da aus, wer wäre der beste Kandidat, aber ich glaube schon, dass Kolo Muani und Osimhen da die zwei Kandidaten sind, die in München und in Paris insbesondere in Frage kommen.
Und auf wen schaut Chelsea? Und auf wen schaut Manchester United?
Danke, Jens, dass du Harry Kane erwähnt hast. Ich finde, man kann ihn nicht häufig genug erwähnen, auch wenn ich natürlich den zusätzlich unbedingt gerne vernommen habe, dass ihn nicht wohlgesonnen ist. Ich halte ihn für den besten Stürmer, den es momentan gibt, für den komplettesten. Und ich finde es eine große Qualität von Kane, dass er eben nicht wie viele andere Stürmer selbst permanent in der Öffentlichkeit zeigen muss und seine Erfolge und Tore zur Schau stellt, sondern einfach sich immer in ein Team eingliedert und so viele Tore für einen Verein wie Tottenham zu spielen, der jetzt in vielen Jahren jetzt nicht unbedingt immer das absolute Spitzenteam ist. Das zeigt einfach nur seine riesige Qualität. Er würde jeder Mannschaft dieser Welt gut tun. Stell dir vor, er würde bei Manchester City vorne drin spielen, dann wäre diese Mannschaft nicht mehr zu schlagen bei der Abwehr, die sie momentan haben. So, und insofern, Chelsea, Tottenham, alle Vereine dieser Welt sind willkommen da, um Harry Kane mitzubieten. Die Frage ist, ob er eigentlich überhaupt will, dass diese Vereine alle mitbieten oder ob er nicht für sich sagt, Mensch, ich habe jetzt so lange in Tottenham gespielt und hier mache ich das Ganze zu Ende und ich stecke all meine Kraft darin, vielleicht mit Tottenham irgendwann mal einen kleinen Titel abzuräumen und vielleicht mit England in den großen. Das hätte auch mal sehr viel Charmant hier in dieser Welt, in der es immer nur um höher, weiter und schneller geht und vor allem um mehr Geld.
Nein, ich habe ja nichts persönlich gegen Harry Kane, aber als Fußballspieler, ich kann ihn mir bei den Bayern nicht vorstellen, weil ich ja auch glaube, dass der so viel verdient bei Tottenham. Wenn er zu Bayern käme, da wird das vom Gehaltsgefüge auch nicht passen. Ist ja nicht so, dass bei Bayern nur Armenhäusler herumrennen, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren so richtig. Aber wer bin ich?
Ich glaube, dass Bayern München das Gehalt bezahlen kann, also definitiv. Und so viel Geld verdient Harry Kane jetzt bei Tottenham wahrlich nicht mehr als die schnellsten Spieler in München. Ich glaube, es geht einfach darum, ob sich Harry Kane begeistern lässt für den Wechsel in die Bundesliga und vor allem auch, wie die Ablöse geregelt wird. Ich glaube, das ist ja das Hauptziel, was man mal hat. Tottenham hat alle Macht dieser Welt und sie müssen Harry Kane nicht abgeben und es gibt auch keine Ausstiegsklausel. Und so müssten die Top-Vereine auf alle Fälle noch mal ein Jahr warten, um ihn ablösefrei zu bekommen oder sie müssten sich mit Tottenham arrangieren. Und das weiß man aus der Vergangenheit, dass das wahrlich nicht immer einfach ist. Aber ich bin überzeugt davon, dass egal in welchem Verein dieser Harry Kane spielt, er eine absolute Verstärkung wäre. Vor allem auch in München in der aktuellen Situation.
Amen. Und das muss ich jetzt schon noch sagen, Alexi, ich glaube, dass Niklas Füllkrug nächstes Jahr bei Bayern spielen wird. Vielleicht nicht als Einser, Neuner Stürmer, aber ich glaube, dass der Füllkrug zu Bayern geht. Was sagst du zu dieser These?
Wenn es wirklich so ist, ziehe ich nach Dortmund.
Gut. Mit größter Freude. Aber und nach Dortmund hat Alexi schon Montan auf seinem Zettel, wie er mir zuvor gesagt hat. Danke Sven, danke Alexi. Das war's mit dem Fußball in der Big Show 605. Kurze Pause. Dann machen wir weiter mit Michael Körner.
Ja, mein Name ist Achim Bayerlaus. Sie hören Sportradio 360.
Okay. Big Show 605. Michael Körner erreichen wir in München. Ich bin, wie gesagt, in Monte Carlo. Michael, es ist erstaunlich im Jahr 2023, aber es gibt noch Häuser, die kein Internet haben, und es lässt sich trotzdem gut leben. Wie geht's dir, mein lieber Michael? Du hast gerade mit Oliver Kahn telefoniert. Nein, du hast mit Markus Garwinkel telefoniert.
Ja, genau. Ich bin ein bisschen angeschlagen.
Husten
und Schnupfen technisch. Ja, ich bin, ich habe mich wohl verkühlt. Also ich versuche das alles auch gerade zu rauszubekommen, wie das passiert ist, aber vermutlich habe ich mich verkühlt und jetzt habe ich Husten und Schnupfen.
Ich bin ja seit 2 Wochen, seit wir gesprochen haben, Michael, auf der Suche nach einem lustigen Taschenbuch, egal welche Ausgabe, 1 oder auch 10 oder 1112. Aber sind wir nicht alle als Kinder falsch konditioniert worden, dass es was Tolles ist, Dagobert Duck zu sein und in einem Geldspeicher zu schwimmen? Weil ich bin jetzt gerade, wie gesagt, in Monte Carlo und I don't like it. Das ist mir zu, das ist zu viel, dieses Streben, wenn man da die Yachten sieht von den Menschen. Denen ist alles wurscht. Wahrscheinlich fahren sie 2-mal im Jahr mit dieser Yacht überhaupt raus. Das ist mir zu viel. Sind wir da falsch konditioniert worden?
Naja, aber du musst ja überlegen, was hat Dagobert Duck außer seinem Geld? Er hat niemanden. Er hat weder eine Frau, noch eine Familie, noch irgendwie, der lebt nur in diesem Geldspeicher, was ich jetzt eine saulustige Vorstellung finde.
Er isst auch nie was, ist es, oder? Hat mir jemals Dagobert Duck etwas essen gesehen?
Naja gut, aber hast du in Hollywood-Filmen schon mal jemanden aufs Klo gehen sehen? Das ist ja auch, also Nicole Kidman mal bei dem einen.
Ja, und Bruce Willis, wer war's? John Travolta ist doch in Pulp Fiction aufs Klo gegangen und hat's nicht überlebt.
Ja, also natürlich, es kommt schon mal vor, aber im Verhältnis zu dem, wie oft man aufs Klo geht, es ist doch relativ wenig zu sehen. Aber stimmt, Dagobert Duck ist relativ selten. Aber wir haben ja schon drüber gesprochen, trotzdem haben sich die Ansätze in den Geschichten ja doch verändert. Also der lebt immer noch in seinem Geldspeicher. Das ist, ich glaube, ich habe jetzt letzte Woche wieder einen neuen Comic gekauft, weil mein Enkelkind da war. Und habe das dann gelesen auch, den Donald Duck. Das war ein Mickey Mouse Heft, um ehrlich zu sein.
Ja.
Und da war ich eher so ein bisschen enttäuscht über. Das waren doch recht plumpe Geschichten. Das waren jetzt keine moralisch schlechten oder verwerflichen Aussagen, genauso wenig wie moralisch gute Ansätze von wegen Nachhaltigkeit. Das ist ja sowieso der Hammer. Ne? Hast du jetzt, also bei Höhle der Löwen zum Beispiel, bekommst du ja, glaube ich, nur noch einen Deal, wenn du irgendwas Nachhaltiges machst. Ansonsten kannst du dich gleich gehackt legen. Aber das ist einfach nur Unterhaltung gewesen. Also dieser Comic war jetzt einfach, ich sag mal, lustig. Ja, also ne, eine Autoverfolgungsjagd und solche Dinge. Aber und das findet halt eine 7-8-Jährige findet das super lustig. Die macht sich jetzt keine Gedanken, dass da ein Auto zu Schrott gefahren wird, was man eigentlich nicht hätte zu Schrott fahren müssen. Ja, also Thema Nachhaltigkeit.
Ja, es ist lustig, dass das, ich habe gestern auch mir gedacht, hier, diese ganzen Diskussionen, die wir in Deutschland, in der Großstadt München wohlgemerkt führen, die gehen Leuten, die hier leben, also ich bin gerade mit meiner Freundin in Montan und das ist halt ungefähr mit dem Radl eine halbe Stunde von Monte Carlo entfernt. Und das ist, ich wusste nicht, dass das so eine große Stadt ist, aber wir sind jetzt da auf dem Berg für ein paar Tage. Diese ganzen Diskussionen von wegen Nachhaltigkeit und E-Mobilität, das ist diesen Leuten hier, und das ist wahrscheinlich so vielen Leuten komplett wurscht, und ich glaube, wir führen da eine komplette Blasendiskussion in München.
Nee, in München vor allen Dingen, also in Deutschland insgesamt. Also ich glaube, es ist einerseits, finde ich das ja ganz schön, dass wir so eine Art moralische Superweltmeister sind, aber über so Sachen wie den Atomausstieg oder sowas mit anderen Menschen in anderen Ländern zu sprechen, die sagen sich, was macht ihr denn da? Also ihr schaltet funktionierende Kernkraftwerke ab, die kein CO2 ausstoßen in Zeiten einer Energiekrise. Seid ihr geistesgestört? Also, und wir haben halt doch moralisch gesehen sehr, sehr hohe Ansprüche, an denen wir selber nicht unbedingt scheitern, aber wo natürlich das ganze Tempo und diese ganze, ja, wie nennt man, da gibt es ein schönes Wort für, das fällt mir gerade nicht ein, aber wir sind so ein bisschen ja die Berufsmoralisten der Welt. Also das ist, glaube ich, unbestritten so. Und das finde ich, wie gesagt, einerseits gut, Weil ich denke, wenn alle Menschen auf der Welt oder wenn alle Länder auf der Welt diesen moralisch hohen Anspruch hätten, dann würde es uns besser gehen und man sollte das auch beibehalten irgendwie. Und andererseits darf man natürlich nicht vergessen, dass man auch an diesen Ansprüchen erstens scheitern kann und zweitens sehr viel Dynamik aus einem Wirtschafts- und Sozialleben herausnehmen kann und drittens vor allen Dingen Gräben schaffst. Ne? Also du hast ja auch in unserer Gesellschaft Menschen, die mit dem Thema Nachhaltigkeit oder AKWs abschalten oder sowas überhaupt gar nichts anfangen können und sagen, das ist alles grün-rote Scheiße, wir sollten mehr an uns denken, wir sollten, der Chinese baut jede Woche neues AKW und wir schalten hier alles ab. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde das irgendwie gut, dass wir so denken und so handeln und andererseits denke ich mir, wenn wir echt die Einzigen sind, dann können wir es auch lassen.
Naja, nee, da gebe ich dir nicht recht, weil irgendjemand muss ja anfangen. Und wenn jemand anfängt in Deutschland, dann bitte, in Europa, dann bitte Deutschland. So, wir wechseln das Thema. Ich habe vor, und ich habe, glaube ich, letzte Woche darauf hingewiesen, dass man das eigentlich nicht sollte, bei Servus TV reingeschaut, weil die Nachrichten dort sind unfassbar. Also man muss es vielleicht anschauen, weil sonst glaubt man nicht, dass es sowas gibt. Das ist Fox News im Quadrat am Ende des Tages, was da teilweise geboten wird. Aber da wurde von Felix Magath, von Jens Lehmann, Marc Janko war auch noch dabei, diskutiert, die Effekte des Trainerwechsels. Die haben das im Fußball sehr, sehr gut, wie ich fand, ausgebreitet, warum sowas funktionieren kann oder meistens funktioniert für ein paar Spiele. Wie ist es im Basketball, wo die Gruppe ja doch ein bisschen kleiner ist in deiner Erfahrung? Michael, der schnelle Trainerwechsel zu Svetislav Pesic, ich glaube, Sveti ist damals, ist er während der Saison gekommen, zum Beispiel, nur als Beispiel, aber funktioniert das im Basketball auch immer so zuverlässig, wie es im Fußball ja bei Thomas Tuchel im Moment auch funktioniert?
Ja, Pesic kam ja vor der
Saison. Er kam vor der Saison.
Und hatte, das hatte, glaube ich, auch andere Hintergründe, die jetzt hier nicht diskutiert werden sollten, glaube ich. Ich glaube, dass das Trainerwechsel schon beim Basketball teilweise gut funktionieren, weil Basketballer sind schon auch Typen, die sehr genau darauf achten. Also in der Basketball-Bundesliga gibt es viele, gerade auch international aktive Spieler, also US-Amerikaner oder andere Nicht-Deutsche, die darauf bedacht sind, einen guten Marktwert zu haben. Mhm. Das heißt also, die BBL ist so ein bisschen oft ein Sprungbrett für junge Amerikaner, die gerade vom College kommen. Hier sind schon viele Stars für den europäischen Basketball entstanden, die dann im Jahr drauf für mehr Geld in Spanien gespielt haben oder in anderen Ländern oder sich dann über Jahre etabliert haben. Wenn der Trainerwechsel kommt, dann ist das tatsächlich wieder auch die Chance, sich unter einem neuen Trainer neu zu zeigen, neu zu etablieren, mehr Spielzeit zu bekommen. Und das kann dann eben auch insgesamt die Leistung des gesamten Teams befördern. Und du hast natürlich auch zum Beispiel hatten wir das vor über einem Jahr in Oldenburg, dass der Trainer eine Mannschaft hatte, die mit seinem Spielsystem nicht so richtig klar kam und dann gegen den Abstieg gespielt hat in Oldenburg. Und dann kam Ingo Freier, der im Laden Drijencic beerbt hat und hat denen gesagt, Feuer frei, hurra. Ja. Wir werfen einfach nur noch auf den Korb und nach uns die Sintflut, übertrieben gesprochen, aber schon so. Und schwupp gewinnen die plötzlich alle möglichen Spiele und sind wie von der Leine gelassen. Das gibt's auch. Also ich glaube, dass Trainerwechsel doch immer wieder mal sehr, sehr gut funktionieren. Wir haben das jetzt in Belgrad gehabt, bei Roter Stern Belgrad, in der Hinrunde der Euroleague. Da kam mit Ivkovic ein Trainer, der wirklich ein Coach ist, der ganz, ganz alten Schule. Ne? Also dreimal am Tag Training plus vier Waldläufe und wo alle sich gesagt haben, das kann nicht funktionieren, aber es hat funktioniert. Und insofern glaube ich schon, dass da irgendwo, es muss nicht funktionieren, aber Nagelsmann ist sicherlich auch eine besondere Geschichte. Ich glaube, dass wir da gar nicht so alle Hintergründe kennen. Also er war wohl nicht wahnsinnig beliebt im gesamten Verein, habe ich jetzt gehört, weil er so ein gockelhaft ist. Dass die einfach auch nach der erstbesten Gelegenheit gesucht haben, den irgendwie loszuwerden, kann ja auch sein. Also, dass es gar nicht nur am Sportlichen lag. insofern schwierig zu sagen. Allgemein darf man es ja generell nicht, aber ich habe gerade in jüngster Vergangenheit viele Beispiele im Basketball gesehen, wo es funktioniert hat.
Ja, also das war auch genau eigentlich die Argumentationskette von Felix Magath und von Lehmann, dass eben Spieler, die vielleicht nicht so im Vordergrund gestanden sind über die letzten Monate, dass die dann sich da die neue Chance wittern. Macht auch absolut Sinn. Michael, wenn ich mir die Tabelle so anschaue, der Easy Credit Basketball Bundesliga, okay, oben sind halt die drei mit Bonn, Berlin und Bayern, werden wir mal sehen. Und unten im Moment Frankfurt und Bayreuth, die in Gefahr sind abzusteigen. Aber beim Basketball und auch beim Eishockey stelle ich mir immer die Frage, gibt's denn überhaupt Aspiranten, die ganz zwingend in die BBL wollen? Also gibt's zwei Aufsteiger, die die Kohle haben und die die sportlichen Ambitionen haben, in die BBL zu kommen im kommenden Jahr?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und die sich in jedem Jahr wieder neu stellt, ja. Da wir immer wieder auch Beispiele hatten, wo tatsächlich sich keine zweite Mannschaft gefunden hat, die bereit war, in die erste Liga zu gehen. Es gibt ja eben auch Vorschriften, das heißt, du musst ein Mindestetat vorlegen, du musst eine entsprechende Halle zur Verfügung haben, sonst kannst du gar nicht in die erste Liga aufsteigen. Wir haben jetzt in der Pro A sicherlich also zwei Mannschaften, die es in jedem Fall machen würden. Also ich glaube sogar mehr. Wir haben Rastatt Vechta, die haben auf jeden Fall das als Ziel ausgegeben, aufzusteigen. Also da ist ja auch immer noch ein Mäzen dahinter, der für die gesunde finanzielle Ausstattung sorgt. Und die sind in der Tabelle weit vorne, muss nichts heißen. Es gibt ja Playoffs, aber Vechta sehe ich ganz klar und eins. Tübingen war ja schon erste Liga, waren jetzt zur Zeit in der zweiten. Das heißt, die haben die Halle, sollen wohl in dieser Saison auch also das geschafft haben, die Grundlage zu schaffen, wieder aufsteigen zu können. Dann Artland, das sind die Artland Dragons,
ja.
Die ganz spannende Vergangenheit haben, waren ja in der Versenkung verschwunden. Da müsste ich mich mal schlau machen, aber die haben auf jeden Fall die Halle und die haben, ich meine, mittlerweile auch die finanziellen Möglichkeiten. Dann hast du Gießen. Gießen würde sofort aufsteigen. Die würden sich das in jedem Fall nicht nehmen lassen. Bremerhaven war auch schon erste Liga. Die haben auch einen Mäzen, der von nichts anderem träumt, als nochmal erste Liga zu spielen. Also ist in dieser Saison gäbe es genug Anwärter für die erste Liga.
Wer, Michael, hat aus seinen Mitteln, aus seinen Möglichkeiten in diesem Jahr in der BBL aus deiner Sicht das meiste
Göttingen.
Gemacht? Göttingen. Da kommt gleich der Oder, wie aus der Pistole geschossen. Tell me why.
Also Göttingen ist sicherlich mit Abstand die Mannschaft, die am meisten aus ihren Mitteln gemacht hat. Ein Verein mit einem geringen Budget, mit auch aktuell laufenden finanziellen Problemen, unsicherer Finanzierung für die kommende Saison. Also alles wirklich auf Kante genäht. Und mit Ruhl Mors aber ein Coach, der klar Anwärter ist auf Trainer des Jahres, was der aus dem Kader rausholt, mit einer attraktiven Spielweise, mit diesem berühmten Overperformen,
ja.
Was auch immer ein Zeichen dafür ist, dass es zwischen Mannschaft und Trainer sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt haben sie gegen Oldenburg gewonnen mit 21 Punkten in der Overtime. Also habe ich noch nie gesehen, dass es sowas gibt in 5 Minuten. Also toller Basketball mit einem Kader, der eigentlich eher aus No-Names bestückt ist, die sich aber alle einen Namen gemacht haben, auch in dieser Saison. Toll. Also wirklich beeindruckend und werden wohl in die Playoffs kommen. Und allein das ist schon eine Überraschung, aber sie sind ja jetzt gerade auf dem Weg zu Platz 5 und 4 und sowas. Also ja, ganz klar Göttingen ist das.
So, ich nochmal darauf zurückkommen, dass es dir nicht gut geht, aber noch eine schnelle Frage zum Fußball. Hast du dir das am Dienstagabend angeschaut? Manchester City gegen Bayern und wenn ja, du als Dortmund-Sympathisant, lehnst du dich einfach zurück und genießt den Fußball? Hast du das Herz eher beim deutschen Verein oder hattest du das Herz möglicherweise bei den teilweise herrlich aufspielenden Buben von Manchester City?
Also das Spiel habe ich gesehen und ich kann das einfach als Fußballinteressierter sehen. Also da interessieren mich dann die taktischen Dinge. Bin auch froh, wenn da ein guter Experte ist. Die Unterschiede zwischen Man City und Bayern aufgezeigt. Die unterschiedlichen Komponenten, worauf die in der Mannschaftsaufstellung achten. Und insofern, da bin ich emotionslos, aber super interessiert. weil war ja auch ein super Spiel mit wahnsinnig vielen Abschlüssen. Und da interessiert mich dann eher die Art, wie gespielt wird. Und natürlich jetzt, also als es dann 3-0 stand, auch die Psychokomponente bei den Münchnern. Wie gehen sie jetzt dann nach dem Schlusspfiff damit um, dass sie jetzt unter Umständen innerhalb von kurzer Zeit den zweiten Titel vergeigt haben? Aber ja, das kann ich, also da bin ich jetzt weder, lache ich mich da kaputt, sondern ich bin da eher interessiert und finde das eben auch spannend. Also auch, gerade auch, man, wenn man etwas ausführlicher eine Mannschaft wie Man City mal so vorgeführt bekommt, ne? Wer wo und Mario Gomez hatte dann am Ende als Experte bei Amazon das ganz nett aufgeführt. Die haben eben alles, diese ganzen unterschiedlichen Komponenten, wie die zusammen funktionieren, wie die alle verteidigen. Sowas finde ich dann interessant und dann kann ich mich auch an sowas erfreuen.
Wie groß, wie Prozentchance, dass Dortmund Meister wird? Dass Bayern keinen einzigen Titel gewinnt in diesem Jahr, mit anderen Worten.
Oh, die Chance, dass Dortmund Meister wird, würde ich auf 20% festlegen. Also ich glaube, dass die Bayern sich in der Liga das jetzt nicht mehr großartig nehmen lassen. Und die Dortmunder werden bestimmt auch noch mal was liegen lassen irgendwo und nicht jetzt komplett durchmarschieren und alle Spiele gewinnen. Sie sind irgendwie da, denen fehlt einfach so ein bisschen, das hat man ja beim Bayern-Spiel gesehen, da so ein Killerinstinkt. Und sind immer auch noch viel mit sich selbst beschäftigt. Also ich glaube, sie werden Zweiter, aber die Bayern werden sich das jetzt nicht nehmen lassen. Also der Kader ist super, den die Bayern haben. Tuchel ist, ich glaube, mit einer der Top 2-3 Trainer weltweit. Und der hat ja auch gestern nicht viel falsch gemacht. Da kamen so ein paar Sachen zusammen. Also die Bayern werden, glaube ich, zu 80% wieder Meister.
Ja, ein bisschen Trost für unsere rot-weißen Freunde in diesen schweren Stunden. Michael, ich danke dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 605.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
In der Big Show 605 geht's weiter mit der deutschen Eishockeyliga. Jetzt steht es fest, der ERC Ingolstadt wird die Red Bulls, nein, den ERC Red Bulls München, so heißt es, im Finale der deutschen Eishockeyliga fordern. Und wir haben es ein kleines bisschen vorhergesehen in der vergangenen Woche, in den vergangenen Wochen. Zum einen mit Franz Büchner, Magenta Sport DAZN. Servus, Franz.
Servus.
Und mit Jan Lüdecke, ebenfalls Magenta Sport und DAZN. Servus, Servus, Jan.
Servus.
Frage. München, wer von euch beiden war gestern? Wart ihr vielleicht beide in der Halle? Hand hoch?
Nein.
Okay, gut. Aber gestern, okay, also die Bayern. Die Münchner führen also mit 5-0 und spät im zweiten Drittel dann kommt Wolfsburg auf 2-5 heran. Jan, war das dann so ein Zeitpunkt, wo man sich gedacht hätte als Beobachter, naja, da könnte vielleicht nochmal ein bisschen das Muffensausen kommen, oder ist es völlig klar gewesen, dass München sich das nicht mehr nehmen lässt? 3 Tore sind zwar viel im Eishockey, aber es ist ja nicht völlig unmöglich.
Also ich habe nicht daran geglaubt, dass das Ding nochmal kippt. Klar, das ist nicht unmöglich, aber es ist eben genauso Eishockey, dass mal ganz schnell 2 Tore fallen können, so wie es eben passiert ist. München hatte sonst das Spiel wirklich von Anfang an voll in der Hand. Man hat gemerkt, die Mannschaft hat gemerkt, sie muss heute unbedingt und sie hat abgeliefert. Und ich konnte mir auch zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen, dass es nochmal kippt. Selbst wenn Wolfsburg irgendwann im dritten Drittel früh nochmal ein drittes Tor gemacht hätte. Ich glaube, München ist zu abgezockt dazu, um so eine hohe Führung insgesamt zu verspielen.
Franz, warum ist es überhaupt bis zum 7. Spiel gekommen? Ich finde es ja toll, wenn wir hier wirklich 7 Spiele haben, aber warum haben sich die Münchner so schwer getan? War es nur der viel besungene, auch in dieser Show, viel besungene Torwart der Wolfsburger?
Sicherlich auch ein Faktor, auf jeden Fall. Und Wolfsburg hat halt immer wieder auch einen Weg gefunden, Spiele zu gewinnen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so aussahen, als würden sie sie gewinnen. Also sagen wir mal, sie hatten in einigen Spielen ja doch deutlich weniger Torschüsse. Wenn du da natürlich deine Chancen besser nutzt, hast du ganz gute Karten. Sie haben auch eine Menge Schüsse geblockt. Ja, ich glaube, über doppelt so viele am Ende im Vergleich zu München, das dann auch eine Rolle spielt. Das ist dann halt nicht nur der Torhüter, der hinten die Tore verhindert, sondern das ist halt das ganze Team. Und ja, über so eine Einstellung, und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein typisches, ich sag mal, Wolfsburger Spiel, auch unter Mike Stewart vor allen Dingen. Damit kannst du auch eine Menge ausrichten gegen eine spielstarke Mannschaft wie München. Also die haben quasi mit dieser, ja, mannschaftlichen Defensivleistung und mit einer guten Chancenverwertung ihre drei Spiele gewonnen. Ja, aber halt eben eins zu wenig.
Ja, so, also die Münchner schießen aus allen Rohren, gewinnen 7-2. Die Ingolstädter, Franz, haben ein Spiel weniger gebraucht. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es war der eine Heimsieg, was, glaube ich, in Spiel 5, der den Unterschied gemacht hat. Sonst nur Auswärtssiege. Irgendwas, was wir da rein interpretieren dürfen, auch angesichts dessen, dass es morgen um 19.15 Uhr schon weitergeht im Finale. Ist der Heimvorteil nichts mehr wert in der DEL?
Ja, offensichtlich nicht so viel tatsächlich. Also jetzt gerade über diese Playoffs, aber auch über die letzten Jahre, glaube ich, hat sich das schon relativ ausgeglichen tatsächlich. Ja, wollen wir mal schauen, ob sich das jetzt so weiterentwickelt. Also das war jetzt gerade in diesen Playoffs ein Phänomen der Adler Mannheim, dass da fast keine Heimsiege gab in diesen Serien, wo die Adler mitgespielt haben. Die es dann aber doch irgendwie entschieden haben. Einerseits zugunsten der Adler im Viertelfinale und jetzt zugunsten vom Ingolstadt im Halbfinale. Also ich weiß nicht, ob man da so viel draus lernen kann tatsächlich, ob jetzt Heim- oder Auswärtsvorteil da in irgendeiner Form eine Rolle spielen wird. Ich glaube aber, was man auf jeden Fall jetzt weiß nach diesen zwei Runden, nach Viertel- und Halbfinale, der ERC Ingolstadt gespielt hat, dass dieses Team München alles abverlangen wird. So viel ist klar. Der ein oder andere, habe ich schon gelesen, der hier aus der Münchner Bubble kommt, aus der Münchner Eishockey-Bubble, der sieht sogar Ingolstadt in der Favoritenrolle. Finde ich ganz spannend, dass man da jetzt so ein bisschen kleine Brötchen backt. Aber die haben halt einfach bislang bewiesen, dass sie in der Lage sind, mit allen möglichen Situationen umzugehen. Das war gegen Düsseldorf so, das war jetzt gegen Mannheim sicherlich nochmal ein bisschen was anderes. Auch aufgrund der Geschichte, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Aber die haben halt von Spiel zu Spiel gezeigt, dass sie mit allem Möglichen umgehen können. Und die große Story war ja im Prinzip auch da so ein bisschen der Torhüter beim ERC Ingolstadt. Also Kevin Reich, bisschen, ich sag mal, notgedrungen, hat ja das Halbfinale gespielt, weil Michael Garteig ja verletzt wurde nach dem Sieg im letzten Spiel da gegen Düsseldorf durch so einen unfairen Hit von McRae. Ich glaube, das hat Ingolstadt am Ende aber durchaus ganz gut getan, weil Reich die letzten beiden Auswärtsspiele einfach zu null gewinnt in Mannheim. Also das ist auch schon wieder so eine Geschichte für sich. Und all das zusammengenommen macht aus Ingolstadt einen absoluten, spätestens natürlich jetzt, aber einen absoluten Meisterschaftskandidaten. Die haben das in der Saison schon bewiesen und die haben das jetzt in diesen Playoff-Runden nochmal eindrucksvoll unterstrichen.
Jetzt wissen wir, Handball, Eishockey, Basketball, Jan, das sind am Ende des Tages lokale Phänomene. Wie könnte man Sportdeutschland begeistern für dieses Finale? Jetzt haben wir zwei bayerische Mannschaften, die mit dem Auto ja nicht mal eine Stunde voneinander entfernt sind, wenn die Autobahn einigermaßen frei ist. Aber woran machen wir es fest? Also die München haben gestern 7 verschiedene Torschützen gehabt, was ich enorm finde eigentlich, oder bemerkenswert zumindest. Mannheim, vielmehr Ingolstadt spielt 2-0 auswärts. Also was ist der Aufhänger, mit dem sich Sportdeutschland an diesem Finale begeistern könnte?
Naja, ganz allgemein, dass Eishockey einfach eine wahnsinnig geile Sportart
ist. Ist es, überhaupt kein Thema.
Weil es sehr, sehr schnell ist, das ist mal das eine. Weil es gerade in den Playoffs unfassbar physisch ist, also unfassbar hart zur Sache geht und eben nicht wie in anderen Sportarten dann groß rumlamentiert wird, sondern da gehen Spieler aufs Eis, die eigentlich gar nicht mehr in der Lage sind, Sport zu machen. Die sich nur noch irgendwie fit spritzen lassen, aber das nur am Rande. Und weil wir jetzt im Finale sind, weil wir jetzt die zwei besten Mannschaften dieser Saison sehen und ich glaube, wir werden schnelles Eishockey sehen, wir werden sehr viele Torchancen sehen. Das ist ja auch, wenn man das vielleicht mit dem Fußball vergleicht, ne, also da gibt's ja oft Topspiele dann, die so taktisch sind, dass auch vor den Toren nicht viel passiert. Zwischen diesen beiden Mannschaften wird es so viele Torchancen geben. Ob es am Ende auch viele Tore gibt, ist immer so eine Tagesfrage beim Eishockey. Aber es wird auf jeden Fall sehr viel Offensive geben und dementsprechend wird es spektakulär.
Freitag, Sonntag, Dienstag, immer in 2-Tages-Rhythmus, jeweils 19.15 Uhr bei Magenta Sport. Franz, worum geht's jetzt, wenn wir in international, also ich weiß, die Frage wird jeden Eishockey-Fan, der sich wirklich damit tief beschäftigt, wird es vom Stuhl hauen, dass der Huber das nicht weiß, aber geht es in irgendeiner Art und Weise auch um die Qualifikation für die Champions League? Ich weiß ja, den Münchner ist das immer ein Anliegen, international zu spielen, aber das ist für mich das gleiche wie die Euroleague. Die interessiert vielleicht Uli Hoeneß, aber die Basketballfans interessiert, ob der FC Bayern Basketball deutscher Meister wird oder nicht. Geht es da um irgendwas in diesem Duell zwischen Ingolstadt und München, was international auf dem Spiel steht?
Da geht es jetzt um nichts mehr, weil das ist jetzt quasi damit durch. Also es gibt ja für die nächste Saison 3 Startplätze für die deutsche Eishockey-Liga, was die Champions Hockey League angeht. Die gehen an München, Ingolstadt und Mannheim.
Okay.
Aufgrund der jetzt dann gespielten Playoff-Serien und der Platzierungen in der Hauptrunde. Also da ist nichts mehr weiter drin. Jetzt geht es tatsächlich quasi nur noch, in Anführungsstrichen, um die Meisterschaft. Aber das ist ja auch Grund genug, wie Jan das schon schön ausgeführt hat, sich das nicht entgehen zu lassen.
Ja, auf jeden Fall. So, jetzt habe ich mit Michael Körner vorhin drüber gesprochen. Jan, wie es denn ausschaut von unten? Wie schaut's? Wer kommt nach in die DEL, wenn überhaupt? Steigt jemand ab? Ich weiß, sowas sollte ich wissen, aber deswegen frage ich euch beide, ja. Wie sieht's im nächsten Jahr mit der Liga aus?
Also erst einmal finde ich deine Aussage sehr spannend Richtung Basketball, wenn du eben schon mit Michael Körner gesprochen hast, dass beim FC Bayern nur Uli Hoeneß die Euroleague interessiert. Ich glaube, dass der deutsche Basketballfan durchaus noch mehr an der Euroleague interessiert
ist. Wirklich?
Möchte ich an dieser Stelle einladen.
Glaubst du echt?
Ja. Ja, dann wird der viel bessere Basketball gespielt. Also
ja, aber so vom ja,
okay. Der Euroleague, da geht's an 34 Spieltagen in jedem Spiel quasi um alles, was man von der BBL jetzt nicht zwingend behaupten kann. Aber wie auch immer, wir wollen ja beim Eishockey bleiben.
Nee, Moment, ja, lass mich kurz verteidigen. Ich glaube, wenn wir sehen, welche immense Bedeutung für die Fußballfans die Champions League hat, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Ich glaube, dass die Euroleague für den Basketballfan vergleichsweise weniger Bedeutung hat als die Champions League. Aber vielleicht liege ich da komplett falsch. Jetzt du, Willi, entschuldige.
Das liegt aber vielleicht daran, dass die Champions League das Beste vom Besten weltweit ist und dass du halt über der Euroleague im Endeffekt noch die NBA hast.
Ja.
Aber selbst da gibt es ja viele Stimmen, die sagen, eigentlich ist die Euroleague jetzt nicht vielleicht qualitativ in der Spitze besser als die NBA, aber eben zumindest was die Attraktivität angeht, weil es in jedem Spiel um was geht und weil du halt nicht die 82 Hauptrundenspiele hast. Aber wie auch immer, du wolltest über
ja.
Aufsteiger, Nicht-Aufsteiger sprechen. Das war ja ganz spannend diese Saison. Franz und ich haben auch, wann war es, vorgestern, vor 3 Tagen, haben wir abends kurz geschrieben, weil etwas sehr Überraschendes passiert ist. Also es war ja klar, dass die DEL nach dieser Saison von 15 auf 14 Teams wieder runtergeht. Womit von Anfang an klar war, dass die Bietigheim Steelers absteigen als 15. und die Augsburger Panther als 14. Die mussten jetzt lange warten, ob sie absteigen oder nicht doch in der DEL bleiben, weil es ja 3 Teams gab, die aufsteigen durften, also die Lizenzgebühr quasi hinterlegt hatten. Das waren die Dresdner Eislöwen, die im Viertelfinale die Segel gestrichen haben. Das waren die Krefeld Pinguine und die Kassel Huskies. Mhm. Und die Kassel Huskies waren der Riesenfavorit, weil die hatten die Hauptrunde mit, ich glaube, 40 Punkten Vorsprung gewonnen oder so. Und sind jetzt tatsächlich, also Krefeld ist im Halbfinale gescheitert an Ravensburg. Da ist die schöne Geschichte, dass dort Peter Russell Trainer ist, der zu Saisonbeginn eben noch in Augsburg war, wo viele gesagt haben, ja, die Augsburger müssen jetzt hoffen, dass Peter Russell eben die großen Favoriten ärgert. Der hat Krefeld rausgeschmissen und Kassel, der Riesenfavorit, ist tatsächlich mit 2-4 rausgeflogen im Halbfinale gegen den EC Bad Nauheim. Und da waren in der Hauptrunde 50 Punkte zwischen beiden Mannschaften.
Wahnsinn.
Das ist schon beeindruckend gewesen. Das heißt, seit, ich glaube, Montagabend war es, ja, seit Ostermontagabend wissen die Augsburger Panther, dass sie mit 1,5 blauen Augen davon gekommen sind und nächstes Jahr wieder DEL spielen dürfen, was so nicht zu erwarten war.
Wie ist die Lage in Augsburg generell? Ich habe zwei Schüler, die aus Augsburg kommen, die sich natürlich mehr für Fußball interessieren. Franz, aber in Augsburg, hatte ich den Eindruck, ist da Kohle da oder woran hapert es in Augsburg?
Ja, woran hapert es? Ich glaube, das ist wirklich eine gute Frage. Es ist die Zusammenstellung des Teams ist nicht ideal. Das war sie jetzt schon nicht über die letzten Jahre. Da wird viel Kritik geübt an Lothar Siegel, am Hauptgesellschafter, der es letztendlich verantwortet. Da ist, glaube ich, auch auf der Trainerposition seit dem Abgang von Mike Stewart nicht besonders glücklich entschieden worden. Zumindest hat man da keine Konstanz mehr reinbekommen. Also das ist alles ein bisschen schwierig, was so die Personallage angeht. Und ich glaube, gerade jetzt dann auch für die neue Saison, so erfreulich das aus Augsburger Sicht natürlich ist, dass sie jetzt in der Liga bleiben, ist das natürlich jetzt auch eine seltsame Situation, weil man hat ja jetzt mit Christoph Kreuzer da einen neuen Trainer beziehungsweise gleichzeitig auch einen sportlichen Leiter installiert. Also man gibt quasi das jetzt in eine Hand. Ja, das ist vielleicht auch gar nicht so blöd, weil dann hast du da nicht mehrere Leute, die reinreden, sondern du hast in dem Fall jemanden, der das schon echt viele Jahre macht, auch in dieser Personalunion und der sich quasi jetzt ein Team zusammenstellen kann. Nur natürlich musstest du jetzt bis zu diesem Ostermontag erstmal davon ausgehen, dass du nächste Saison in der zweiten Liga spielst. Ja. Das ist wieder vertraglich schwierig. Jetzt bleibst du aber doch in der Liga. Das heißt, einige Verträge, die eigentlich nur für die DEL gelten, die sind jetzt wieder aktiv. So, jetzt hat man natürlich schon ein paar neue Spieler verpflichtet und so weiter. Also das wird jetzt sehr interessant, in welcher Form sich das dort personell weiterentwickelt, wenn man teilweise auf verschiedenen Positionen jetzt einfach zu viele Spieler schon hat. Oder man müsste nochmal gucken, ob man nochmal neue Verhandlungen geht mit Spielern, die vielleicht jetzt schon Richtung woanders hin abgegangen sind. Weiß man nicht. Also auch das macht es jetzt nicht gerade einfacher, einen wirklich schlagkräftigen Kader für die neue Saison zusammenzustellen, die ganze Geschichte. Also man ist zwar sicherlich froh, dass man weiter in der DEL spielt, weil jetzt hat man nochmal eine Saison die Chance zu beweisen, dass man dahin gehört. Aber ich sag's nochmal, das ist, glaube ich, jetzt von der Kaderzusammenstellung her nochmal schwieriger, als das eben in den letzten Jahren schon war. Und das wird dann auch in der nächsten Saison, glaube ich, eine große Herausforderung für Augsburg, da mitzuhalten.
Ja. Wie groß aber, Jan, ist die Diskrepanz jetzt hier zwischen der zweiten Liga und der ersten Liga? Weil jeder Zweitligist in der Fußball-Bundesliga träumt ja davon, aufzusteigen. Und beim Handball ist es möglicherweise auch so. Beim Basketball ist schon ein bisschen schwieriger, eben wegen der Lizenzvorgaben, und beim Eishockey offenbar auch ein bisschen schwieriger. Wie groß, ich meine, wie ist das finanzielle Loch da? Sind da 3-4 Millionen dazwischen, wo man einen Gönner braucht? Warum funktioniert das nicht für, was hast du gesagt, Bad Nauheim?
Ja, Bad Nauheim, also ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, warum in den Einzelfällen diverse Stadien.
Ja, schon klar.
Aber. Da gibt's teilweise auch so Stadion Mindestvoraussetzungen. Also die müssen irgendwelche Kriterien erfüllen und die erfüllen eben manche Standorte nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob Bad Nauheim da drunter fällt oder nicht. Aber ja, klar, also der finanzielle Aufwand ist groß. Du musst, glaube ich, diese 800.000 Euro oder was es ist, einmal aufbringen, glaube ich, Lizenzgebühren oder so für die DEL, wenn ich mich nicht täusche. Und dann musst du natürlich auch ein Budget aufstellen können, ne, wo du irgendwie mithalten kannst. Also ich finde, dass das Bietigheim jetzt ein ganz spannendes Beispiel war. Die haben es jetzt geschafft, 2 Jahre DEL zu spielen, haben wahrscheinlich in der ersten Saison overperformed als Aufsteiger, weil sie eben auch sehr glückliche Griffe auf den Transfermarkt hingelegt haben. Die haben damals einen Riley Sheen reingeholt oder hatten den, glaube ich, schon und haben den verlängert. Der hat dann, weiß ich nicht, 40 Tore plus gemacht in seiner ersten DEL-Saison. Sowas kannst du ja nicht planen. Und hatten einen Brandon Ranford, der dann auch eine Saison später in Frankfurt beim nächsten Aufsteiger für Furore gesorgt hat. Das heißt, da müssen die Griffe sitzen. So, und in der zweiten Saison, da hat dann auch Volker Schoch, der Manager dort, gesagt, naja, man muss mal gucken, in was für einem Becken wir quasi fischen. Er hat erzählt von einem Spieler, der ist zu einem Mittelklasse-Team in der DEL2 gegangen, weil er dort ein gleich oder vielleicht sogar noch etwas lukrativeres finanzielles Angebot bekommen hat und vielleicht diese größere Rolle dann doch irgendwie attraktiver war. Also, dass man ihm da gesagt hat, hey, du bist safe gesetzt bei uns in der ersten Reihe, spielst Überzahl. In Bietigheim hätte er vielleicht, weiß ich nicht, um Platz in der zweiten Reihe kämpfen müssen. Das heißt, wenn du da einen relativ niedrigen Etat hast, dann müssen halt deine Transfers sitzen. Ansonsten kriegst du Probleme, und das Gleiche gilt jetzt auch für Augsburg, weil wenn man den bisherigen Kader anschaut, der ist ganz klar Richtung DEL2 gebaut worden. Du hast mit Schüle, Renner, Sitzemski deutsche Verteidiger geholt, die für die DEL2 top sind, wirklich top. Also die dir den Aufstiegsaspiranten aus so einem Team gemacht hätten. Aber wo du jetzt sagst, für die DEL, also da muss es auf den Importpositionen jetzt krachen. Und da bin ich mal gespannt, was passiert in den nächsten Wochen und Monaten in Augsburg.
Darf ich kurz sagen, dass ich begeistert von euch beiden bin? Ich schmeiße euch ein Thema hin, das ihr wo ihr nicht drauf vorbereitet seid. Und es kommen hier Informationen. Ich bin restlos begeistert, Jan und Franz. Und um diese Begeisterung ein kleines bisschen zu trüben, die Frage an Franz, musst du am Wochenende wieder die 60er machen, die ja plötzlich spielen, als ob sie doch noch aufsteigen wollten, aber mein Sohn hat mir das vorgerechnet. Es ist völlig unmöglich, weil sie einfach zu weit hinten sind.
Ja, das stimmt. Nee, ich muss sie nicht machen. Sie sind meines Wissens ja auswärts unterwegs. Wo genau, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber
und du machst sie nur, wenn sie an der Grünwalder Straße sind oder in Ingolstadt, maximal.
Oder in Ingolstadt, ja. Genau. Weiter fahre ich nicht dafür, ist klar. Nee, ich habe damit diesmal nichts zu tun mit den Löwen. Ich habe Zusammenfassungen tatsächlich. Also heute Abend beginnt ja auch die WM-Vorbereitung in Sinne der Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. Die spielen heute Abend in Kassel, interessanterweise, wir haben vorhin über Kassel gesprochen, gegen Tschechien. Das ist jetzt quasi das erste Spiel der WM-Vorbereitung. Da werde ich ein bisschen eine Zusammenfassung machen, die dann irgendwann nachts auf Sport 1 läuft. Und am Samstag mache ich auch noch ein paar Fußballzusammenfassungen für diesen Sender. Denn meines Wissens habe ich mit den DEL-Spielen wieder mal nichts zu tun.
Okay. Jan, wo werden wir dich hören am Wochenende?
Ich habe einen Basketball-Doppelpack, bin zweimal im Audidome, einmal am Freitagabend beim letzten Euroleague-Spiel gegen Žalgiris Kaunas und am Sonntag haben wir das Kurzzeit-Live-Spiel Bayern gegen Brose Bamberg, werde ich beides als Moderator verfolgen. Und sonst wegen Finalserie geht es mir wie Franz, ich weiß von nichts bisher.
Okay, gut. Ja, also ich möchte eins noch sagen zur Euroleague, was mir halt aufgefallen ist damals, als ich noch regelmäßig zu den Bayern gegangen bin, Jan, der Unterschied zur NBA, du sagst, ja, jedes Spiel zählt und ich finde halt, in der Euroleague wird von der ersten Minute an Defense gespielt. In der NBA hat man eben so den Eindruck, ab Mitte, drittes Viertel wird man angefangen, ein kleines bisschen zu verteidigen, aber in der Euroleague von der ersten Sekunde an, oder?
Ja, genau. Und das ist eben, weil es wirklich, also klar, für die Bayern und für Alba Berlin geht es jetzt seit irgendwie ein paar Spieltagen um nichts mehr, was auch immer schwierig ist. Ne? Es geht um Prämien, die, glaube ich, gerade für die europaweit nicht so finanzkräftigen Teams wichtig sind. Es geht jetzt vielleicht am letzten Spieltag auch noch darum, dass Alba Berlin die Bayern möglicherweise überholen kann. Ist zwar am Ende egal, aber vielleicht doch so eine Prestigesache. Also das heißt, selbst da, wo es eigentlich um nichts mehr geht, geht es noch um was. Und dementsprechend wirst du nicht erleben, dass am 18., 19., 20. Spieltag irgendwo eine Mannschaft irgendwas abschenkt und es passieren immer Überraschungen, irgendwas geschenkt.
Sauber. Big Show 605. Danke Jan, danke Franz. Wir machen eine kurze Pause in unserer kleinen, aber feinen Familienshow.
Servus, das ist der Martin Buchhüser und ihr hört sportradio360.de.
Big Show 605, weiter geht's mit dem Motorsport in bewährter Runde. Zum einen, er ist zurück aus Vorarlberg, davon erzählt er uns hoffentlich gleich. Stefan der Voice Heinrich, grüß dich der Voice.
Ich grüße euch.
Und moin moin. Moin moin, ja apropos moin moin, zu Hause in Bremen, Eddy Milke. Hi Eddy.
Moin moin, genau. Hier sagt man moin moin zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja, Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber ansonsten laufen die Vorbereitungen für die Formel E in Berlin und ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
9 Tage noch, dann geht's los in Berlin, dazu kommen wir gleich. Aber letzte Woche, wir haben es natürlich fast on air mitbekommen, The Voice, verletzt. Und jetzt bist du zu einem, ich möchte sagen, Guru gefahren. Ich kenne gar nicht so viele Menschen, die wirklich bekannt dafür sind, anderen Menschen zu helfen. Aber Toni Matthies, das sagt mir irgendwas. Magst du das kurz elaborieren, warum es dich nach Vorarlberg geschlagen hat?
Also der Toni Matthies, den kennen, glaube ich, viele Fans, die Sportler verfolgen. Ob es nun Ski Alpin ist oder Skispringen, der hat von dem Toni Innauer bis zu Hermann Mayer allen möglichen Leuten schon geholfen. Aber eben auch im Motorsport und war lange Zeit bei AMG Mercedes unter Vertrag, unter anderem, ich glaube, 12, 13 Jahre bei jedem DTM-Rennen. Natürlich zunächst mal, um die ganzen Kutscher, die Mercedes-Werksfahrer zu behandeln, wenn es da Wehwehchen gab. Aber das war so ein bisschen wie die Schwarzwaldklinik, wenn du so willst, im Fahrerlager. Denn er hat jedem geholfen. Es war völlig egal, ob das ein Fahrer auch von einer anderen Marke war oder eben offizielle Journalisten, wie auch immer. Die heilenden Hände haben überall Wunder bewirkt und auch bei mir schon vor ein paar Jahren ordentlich geholfen, wie vielen anderen Kollegen auch. Hat nie nach Geld verlangt und ist eigentlich einer der freundlichsten, besten Menschen, der sich eben mit Medizin auskennt, aber eben nicht nur mit der klassischen Schulmedizin, sondern weit darüber hinaus auch sonst wahnsinnig viel Kräuter und Tinkturen hat, also auch sich fernöstlich da hat einwandert. Das erinnert so ein bisschen tatsächlich eben auch an den legendären Willi Dungel, der damals ja Niki geholfen hat, von der Schippe zu springen, 1976.
Das ist wahr, wobei Willi Dungel, ich war ein kleines bisschen irritiert, in der ARD gibt es jetzt diesen Podcast über den Dr. Red Bull, über den Pansold, und ich wusste nicht, das habe ich dort erfahren, dass der Pansold dann auch bei Willi Dungel mal im Hotel gearbeitet hat. Ich glaube schon nach dem Ableben von Willi Dungel, aber okay. Jetzt bin ich hier gerade in Monte Carlo und Eddie, ich bin die Strecke abgegangen, ich bin das erste Mal hier und denke mir, also diese kurze Schikane, wenn du aus dem Tunnel rauskommst, wo die, keine Ahnung, 200 km/h, vielleicht sogar mehr, noch drauf, wo man diese kurze Schikane, wo der einst, der glaube ich, Karl Wendlinger, seinen Unfall hatte. Und gibt es Passagen, egal ob es jetzt MotoGP ist, Eddie, ob es DTM ist, ob es irgendeine andere Rennklasse ist, wo du jetzt noch sagst, okay, dass die da mit dieser Geschwindigkeit durchpressen, dass das ist nach wie vor für dich unverständlich. Ist die Eau Rouge zum Beispiel sowas?
Ja, die Eau Rouge ist schon eine der herausragenden Kurven, egal in welcher Rennserie. Da gibt es ein paar von. Wir sind ja am kommenden Wochenende sind wir mit der MotoGP in Austin in Texas auf der von Hermann Tilke gebauten Berg- und Talbahn. Da ist zum Beispiel auch die erste Passage, steil den Berg hoch und dann links wie so ein Wasserfall runter. Das ist zum Beispiel auch so eine heikle Stelle. Aber ich gebe dir schon recht, das ist natürlich, wenn man wie du dann das erste Mal da ist, ich bin erst in ein paar Wochen zum ersten Mal seit längerer Pause wieder in Monaco mit der Formel E. Da fahren wir ja exakt das gleiche Streckenlayout wie das, was du gerade beschrieben hast. Dann bin ich mit der Formel E, mit den neuen Autos, die ja wesentlich mehr Topspeed haben, schon mal ganz gespannt, weil da wird die Schikane auch wieder eine Schlüsselrolle spielen. Das ist schon eine Stelle des Motorsports.
Ja, und erstaunlich ist, dass jetzt schon die Tribünen aufgestellt sind, The Voice. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so früh eigentlich wirklich schon alles ready ist. Die Boxengasse ist auch schon ready, natürlich ist noch niemand dort, aber das Rennen, das Formel-1-Rennen ist ja erst in 5 oder 6 Wochen. Also das ist erstaunlich zumindest.
Ja gut, du brauchst natürlich entsprechend Vorlaufzeit. Wir kennen es ja auch in Deutschland sehr gut am Nürburgring, dem Monaco von Deutschland. In der Frankenmetropole, auch dort beginnen die Vorbereitungen 8 bis 10 Wochen vorher. Tribünen aufzubauen ist natürlich immer ein großer Aufwand, Leitplankkanäle, um dann tatsächlich dem A-Standard des Automobilweltverbandes zu genügen. Ja, relativ viel kann in Monaco, und das ist da leichter als am Nürburgring, kann tatsächlich eben auch stehen bleiben. Du hast da unter anderem diese permanenten Boxen inzwischen seit einigen Jahren. Also es ist alles schon sehr, sehr clever und mit sehr viel Aufwand gemacht. Am Nürburgring musst du alles immer wieder ab und alles immer wieder aufbauen. Das meiste wird dann diese Tonnen an Stahlrohren dergleichen, wird in den alten Tribünen, den Steintribünen von Freund Adolf tatsächlich untergebracht. Da ist auch Platz. Aber das ist schon was Besonderes. Also Stadtrennen insgesamt stellen jeden Organisator vor ganz besonderen Herausforderungen. Und das weiß natürlich auch, wissen auch die Macher der Formel E, denn die fahren ja eigentlich nur noch auf Stadtkursen. Das ist deren Konzept, das ist deren DNA. Tempelhof ist da eine Ausnahme, der stillgelegte Flughafen. Da haben sie es relativ einfach für den Auf- und Abbau.
Ja, dazu kommen wir.
Wollen wir nicht vergessen, Monte Carlo ist dann direkt nach Berlin, 5. 6. Mai. Also ist gar nicht mehr so lange hin, bis wir dann mit dem Formel E-Zirkus in Monaco sind.
Ja, okay, dann haben sie wahrscheinlich jetzt schon für den Formel-E-Zirkus aufgebaut, weil der Formel-1-Grand Prix ist ja dann immer gleichzeitig mit den French Open. Wir kommen gleich zur Formel-E, Eddie, aber am Wochenende, du sprichst das an, in Austin geht's weiter, und man fragt sich ja mittlerweile, bringen die überhaupt noch ein ganzes Starterfeld zusammen in der MotoGP? Denn Marc Marquez, das ist vor ein paar Tagen bekannt geworden, fehlt. Wie schaut's da aus? Stefan Bradl bekommt jetzt wieder eine Chance. Was antizipierst du für das Wochenende in Austin?
Ja, also es ist ja nicht nur Marc Marquez, der ausfällt, sondern auch Enea Bastianini, der hat es probiert, mit einer Serienpanigale in Misano ein paar Runden zu drehen. Und dann haben die Ärzte gesagt, komm, mit deiner Schulter, das macht keinen Sinn. Du fährst nicht. Und ja, natürlich, Paul Espargaro fällt auch noch aus. Das führt dazu, dass wir zum allerersten Mal, seitdem in der Königsklasse mit Viertaktern gefahren wird, oder wieder mit Viertaktern gefahren wird, zwei Deutsche am Start haben, mit Jonas Feuer als Ersatzmann für Paul Espargaro, ja, und Stefan Bradl, der hat eine hektische Woche gehabt, der musste nämlich den Test, den er in Jerez de la Frontera mit der MotoGP Honda bestreiten hatte, etwas früher abbrechen, um noch rechtzeitig nach Austin, Texas zu kommen. Er wird Marc Marquez ersetzen, also zwei Deutsche in der Königsklasse. Das hat man das allerletzte Mal 1994, die Älteren werden sich erinnern, mit Lothar Neukirchen und Udo Mark in Hockenheim beim Deutschlandrennen. Ich bin mal gespannt. Es ist aber auch klar, dass das eine schwere Aufgabe wird. Erstmal ist das Circuit of the Americas die wohl technisch mit anspruchsvollste Rennstrecke im gesamten MotoGP-Kalender. Da hat Hermann Tilke ganze Arbeit geleistet, der deutsche Streckendesigner. Ja, und dann Jonas Folger, der ist zwar Testfahrer bei KTM, der hat auch schon auf der KTM wieder jetzt die Gasgas, also das baugleiche Bike, nur anders lackiert einsetzen, wie das, was auch im Werksteam gefahren wird bei KTM. Er ist das schon gefahren, Jonas Folger, aber eben als reiner Testfahrer hat er Teile aussortiert. Also so eine richtige Rennsimulation und solche Sachen hat er noch gar nicht bewältigen können. Jetzt dann ins kalte Wasser springen als Ersatzmann für Paul Espargaro, das wird eine harte Aufgabe. Ja, und Stefan Bradl, Circuit of the Americas, da war er das letzte Mal unterwegs mit einer Aprilia, ist auch schon ein bisschen her bei Stefan Bradl. Er ist da zwar schon Vierter geworden, 2014. Da muss man gucken, was auch bei das neue Format mit dem Sprintrennen schon am Samstag und dann dem langen Rennen am Sonntag. Auch das ist für beide komplettes Neuland. Müssen wir mal gucken. Ich freue mich trotzdem drauf. Ich werde es mir angucken, aber natürlich schon bitter, dass der Großmeister, und es gibt ja so ein paar Rennstrecken, meistens Rennstrecken, die links rumgehen, die Marc Marquez über alles liebt. Der Sachsenring gehört da auch zu, aber eben auch Austin, Texas. 7 Mal hat er da nämlich von 9 durchgeführten Rennen schon gewonnen, Marc Marquez. Also das ist schon bitter für Marc Marquez, zeigt aber auch, dass die Verletzung keine ganz einfache ist am Handgelenk. Sonst würde nicht Stefan Bradl.
Ja, der Stefan Bradl eben mit der Honda, The Voice, das ist mal das erste kleine Handicap, da kannst du vielleicht gleich was zu sagen. Und dann Marco Bezzecchi, ich hatte den überhaupt nicht auf dem Zettel, wo kommt der denn plötzlich her?
Na, der ist von Valentino Rossi schon früh ausgesucht worden und ist da im VR46-Programm. Ist ein richtig, richtig guter, wussten wir, haben wir im letzten Jahr in seiner Rookie-Saison in der großen Klasse auch schon gesehen. Da hat er tatsächlich einige Zauberrunden auch hingelegt, auch ein paar wirklich sehr solide, gute Rennen. Zweite Saisonhälfte 2022 war dann noch deutlich konstanter, war einer der besten Neueinsteiger-Rookies im letzten Jahr. Und dass der darauf aufbauen wird, war uns allen schon klar. Dass der tatsächlich aber so aufgeglüht hat wie beim letzten Rennen, war toll. Jetzt wird es darauf ankommen, tatsächlich das zu beweisen. Das gilt auch so ein bisschen natürlich für Jack Miller, der ja momentan Sechster ist auf der KTM. Der Australier, der ja von Honda über Ducati zu den Österreichern zu KTM gewechselt ist und aktuell also bester KTM-Pilot. Auch da gilt es jetzt darum zu zeigen, dass das letzte Grand Prix jetzt kein positiver Ausschlag war, sondern dass er das tatsächlich auch wird durchziehen können. Diese Rückmeldung, die er bringt, tatsächlich Jack Miller, KTM, sollten tatsächlich Gold wert sein, auch wenn klar ist, du kannst jetzt so eine KTM nicht zu einer Ducati umbauen oder umgekehrt, das wird nicht funktionieren. Aber klar ist, da geht's deutlich voran. Er hat jetzt auch in der Zwischenzeit vor dem Austin, dem Texas Grand Prix, die KTM-Entwicklungsingenieure intensiv gelobt, was da tatsächlich alles schon passiert ist und wie sie ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen. Da geht's ja auch drum, KTM will jetzt tatsächlich sich vorne fest, nicht nur einzelne Rennen gewinnen, sondern will konstant zeigen, dass man mithalten kann. Während ähnlich wie in der Formel 1 bei Red Bull sich alle dahinter momentan drängeln und versuchen rauszukriegen, was haben die denn so viel besser, was macht die gerade so stark, ist es natürlich ganz klar, ist die Messlatte in der MotoGP Ducati. Und da werden alle jetzt ordentlich in die Hände spucken, um zu versuchen, dass diese Souveränität, die die roten Renner aus Bologna plus die Kundenmotorräder momentan gezeigt haben, dass man die vielleicht zum Beispiel jetzt schon mal in Texas ein bisschen wird angehen können. Und da kann dann Bezzecchi durchaus mit so einer sehr gut und gutmütig zu fahrenden Ducati wieder auch vorne mit mal wirklich gespannt. Also gerade, und das hat Eddie deutlich gesagt, diese Rennstrecke fordert enorm viel, ist wahnsinnig schwierig, geht auch richtig auf die Reifen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie die Wetterkapriolen da unten sind. Aber es wird darum gehen, tatsächlich fehlerfrei über die Distanz zu kommen und Stefan Bradl und auch in Jonas Folger, die können da natürlich, da kann man jetzt keine Wunder erwarten, ist auch überhaupt nicht deren Aufgabe. Geht darum, Kilometer zu sammeln, sowohl für Jonas, der eine ganze Weile ja jetzt draußen ist, mit Yamaha schon mal in der Königsklasse war und da großes Talent gezeigt hat, aber dann große psychische Probleme bekommen hat und so langsam sich jetzt wieder mit dem Vertrauen von KTM Gas wieder ein bisschen in Richtung Spitze hangelt. Und Stefan Bradl hat es ganz deutlich gesagt, also momentan ist das Motorrad nicht siegfähig und klar ist, wir müssen weiter Daten sammeln. Jetzt wilde Aktionen reiten und das Risiko einzugehen, sich zu verletzen, würde überhaupt nichts bringen. Wir haben dann im Übrigen aufgrund der Verletzungsmisere ja noch einen weiteren Testfahrerkollegen mit dabei, der im Grand Prix mitfahren wird, nämlich Michele Pirro. Also das zeigt schon, wir haben nach wie vor, glaube ich, relativ unterschiedliche Meinungen darüber, wie dieses Format der Sprintrennen am Samstag zu sehen ist. Eddie und ich, wir haben es ja schon mal gesagt, also dass man bei allen Motorrad-Grand Prix gleich jetzt im ersten Jahr immer Samstag ein Sprint fährt, das ist des Guten ein bisschen zu viel. Und dann haben wir natürlich das Problem auch noch mit den, wie heißt es so schön, übermäßig ambitionierten Stewards, also die fehlende Klarheit und Konstanz bei den.
Ja, aber das wird ein großes Problem für Jonas Folger und Stefan Bradl sein, weil durch dieses neue Sprintrennen ist die gesamte Charakteristik eines solchen Wochenendes eine andere. Man will sich ja auch für die Top Ten qualifizieren, um direkt im Qualifying gut mit dabei zu sein und um die guten Startpositionen. Das bedeutet im Grunde genommen, dass man direkt vom ersten freien Training an volle Attacke gehen muss, um in diesen Top Ten, in die MotoGP reinzukommen. Das heißt, die freien Trainingssitzungen sind auch beschnitten und gerade wenn man da so eine lange Pause hatte. Jonas Folger ist in Aragon 2017 das letzte Mal ein MotoGP-Rennen gefahren. Zwischendurch ja Superbike-WM, deutscher IDM-Meister auf dem Superbike, aber das sind völlig andere Geschichten. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Nummer und der Stress für alle Beteiligten, inklusive der Mechaniker und alle anderen Teammitglieder, ist durch dieses neue Format noch mehr gestiegen, dazu dann die Reiserei. Also ich sehe es nicht nur aufgrund der schon vorhandenen Verletzten, die wir haben, ich sehe es sehr, sehr kritisch und das deckt sich auch mit dem, was Stefan Bradl neulich im Interview erzählt hat. Das ist vom Machbaren ist das eine Spur schon drüber, das ist einfach nicht mehr mit normalem Menschenverstand zu erklären, was die da leisten müssen. Und ich hoffe, die werden da Korrekturen vornehmen, weil sonst gibt's weiterhin viele Verletzte.
Ein Blick noch zur deutschen Tourenwagenmeisterschaft, die noch nicht losgeht, aber am kommenden Wochenende, The Voice hat's angesprochen, am Red Bull Ring in der Steiermark gibt es Testfahrten. Jetzt, okay, in der MotoGP haben wir Ducati haushoch überlegen. In der Formel 1 im Moment Red Bull Racing. The Voice, was erwartest du, was darf man von diesen Testfahrten erwarten? Wird sich da schon klar herauskristallisieren, wer denn die Favoriten für die kommende Saison sind?
Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Auch wenn wirklich ausführliche Testseiten sind, das ist gut. Und im Übrigen nicht nur für die Fans ist da natürlich das auch sehr wichtig. Die können da auch kostenlos reinkommen und zuschauen. Aber auch für die Medienvertreter ist wichtig, da tatsächlich Kontakt zu kriegen. Denn die letzten Cockpits und das letzte gerade erst vor zwei Tagen vermeldet, dass Attempto jetzt doch mit zwei Autos im Audi, mit zwei Audi mit dabei sind. Das bedeutet, wir haben tatsächlich jetzt ein super Fahrerfeld. Acht aktuell bestätigte Autos. Das ist besser, als man wirklich hat erwarten können. Die werden 13 Stunden Fahrzeit haben am Samstag, den 15. und am Sonntag, den 16. April. Das ist natürlich traumhaft und da wird tatsächlich der Spielberg zum Spielberg. Wir haben 6 Mercedes dabei, wir haben 5 Audi, 5 Lambos, 4 BMW, 6 Porsche, 2 Ferrari. Also da kann man nur sagen, GT-Herz, was willst du mehr?
Ja, ich würde mir einen anderen Termin wünschen, denn an diesem Wochenende werden ein paar Herrschaften nämlich ganz viel Stress haben, weil zeitgleich ja, und das ist fürs 24-Stunden-Rennen in der Eifel ungeheuer wichtig für die Vorbereitung, dass NLS-Rennen Nummer 3 in der Eifel stattfindet. oder gibt es dann tatsächlich die Herren Maro Engel, Marco Wittmann, Sheldon van der Linde, Patrick Niederhauser, die an beiden Veranstaltungen teilnehmen. Ich weiß nicht, ich glaube, die machen das mit einer Luftbrücke, mit dem Privatflieger werden die da hin und her geflogen. Also insbesondere bei Sheldon van der Linde und Marco Wittmann ist es, glaube ich, so, die auf dem Probe BMW zum einen in der Eifel starten, aber natürlich auch am Red Bull Ring testen wollen. Allerdings muss man auch dazu sagen, getestet wird die ganze Zeit. Unter der Woche gab es zum Beispiel das BMW M4 GT3 bei Schubert Motorsport Debüt von René Rast, der das allererste Mal in BMW gefahren ist. Ich habe vorhin an einer teilgenommen, hat René Rast erzählt, ja, ist ein völlig anderes Auto als der Audi, den er bisher in seiner GT3-Karriere gefahren ist. Ist ja auch völlig klar, ein völlig anderes Fahrzeugkonzept. Im Nassen war er ganz zufrieden, im Trockenen fehlt ihm noch eine ganze Menge auf Stellen von der Linde, so irgendwie was. Also, das ist eine Terminkollision, die ist nicht so ganz glücklich für den einen oder anderen, aber trotzdem freuen wir uns natürlich, und da gebe ich Stefan recht, 28 Autos, also ich kann es kaum erwarten, dass wir dann live auf Pro7 aus Oschersleben endlich das erste DTM-Rennwochenende haben.
Ja, da freuen wir uns alle drauf, aber der Voice, warum? Ich meine, bei unter Gerhard Berger noch, da ist doch händeringend nach einem dritten Autohersteller gesucht worden und jetzt habe ich schon mal, ich glaube, 6 gezählt. 6 verschiedene oder sind es nur 5? Ist das nur dadurch bedingt, dass es jetzt GT-Autos sind, dass es nur Kundenautos sind? Warum haben wir jetzt plötzlich BMW, Mercedes, Audi, Lamborghini, warum sind jetzt plötzlich mehrere Hersteller wieder da?
Ja, das war im letzten Jahr ja auch schon der Fall, nach dem Ende der Class One, und da hat Gerhard Berger
übernommen.
Okay. Ja, okay. Tatsächlich, da waren das ja reinrassige Prototypen, eben nicht GT3-Autos, sondern DTM-Boliden nur für die DTM gebraucht, die du sonst nirgendwo auf der Welt hast einsetzen können, was dazu auch geführt hat, dass dann diese Kosten so explodiert sind und du keine Refinanzierung hattest. Also letztes Jahr schon GT3, da hatten wir ja auch schon 6 verschiedene Hersteller, aber man muss sagen, auch die Besetzung in diesem Jahr ist wieder klasse. Eddie hat es ja gerade schon gesagt, so die Ex-Champion Marco Wittmann, René Rast mit dabei, dann der amtierende Titelverteidiger Sheldon. Aber wir haben eben auch ein paar Neueinsteiger, auf die wir besonders achten werden. Zum Beispiel Jack Aitken fährt einen Emil Frey Ferrari, ist ein Formel-1-Fahrer, ein Ex-Formel-1-Fahrer. Wir haben tatsächlich mit Tim Heinemann einen Mann, der 2-mal die GT4 schon gewonnen hat, der als exzellenter und superschneller Mann gilt als Neueinsteiger. Wir haben natürlich dann auch mit Laurin Heinrich den amtierenden Porsche Carrera Cup Champion Deutschland. Mit so ist es natürlich für den guten Laurin schon eine Bürde. Ich hoffe, er kann nicht nur gut reden, sondern auch kräftig Gas geben. Wir haben eine Menge Österreicher dabei, unter anderem jetzt neu bestätigt, also diese Paarung Clemens Schmid und Mick Wilshofer, der letztes Jahr in einem ADAC Masters schon ein Rennen gewonnen hat, die werden den GRT, die GRT Lamborghinis fahren. Das ist dann, wenn du so willst, fast Jens, das österreichische Nationalteam. Also das ist, da ist wirklich unglaublich viel Pfeffer drin und die werden sich jetzt, glaube ich, bei den Testtagen es schon ordentlich besorgen. Aber richtig los geht's dann, der Saisonstart 26. bis 28. Mai, dann mit Eddie als Stimme der DTM in der Motorsportarena Oschersleben.
Großartig. So, und am kommenden Wochenende, Eddie, mach uns doch nicht an diesem Wochenende, aber eben am kommenden dann in Berlin, mach uns jetzt schon ein kleines bisschen Lust auf die Formel E.
Ja, Berlin-Tempelhof gehört einfach dazu. Also wenn man da einmal René Rast nimmt, der ist schon 8-mal in Tempelhof gefahren, weil ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, in den Corona-Zeiten gab es ja die Schwierigkeiten, die Formel E zu Ende zu fahren. Da ist man ja in einer Woche 6-mal hintereinander auf unterschiedlichen Strecken-Layouts gefahren. Also Tempelhof ist Kult. Deutscher EQ, das hat sich mittlerweile etabliert. Nur ein einziges Mal ist man ja an anderer Stätte in Berlin gefahren. Aber wie ich so höre, ist der Samstag pickepacke ausverkauft. Also es gibt kein Ticket mehr. Die Tribünen werden voll sein. Ja, und das allererste Mal in der Geschichte der Formel E geht ein deutsches Team, nämlich Porsche, und ein deutscher Fahrer als WM-Führender auf die Reise nach Berlin. Und dann haben wir auch wieder ein Doubleheader, Samstagrennen, Sonntagrennen. Ich weiß, dass unglaublich viel los sein wird. Cupra gibt da eine Menge Gas als Partner vom Abteam. Die werden Autos vorstellen. Maserati stellt sein neues Elektroauto vor und. Also da ist eine Menge geboten. Und wer irgendwie es noch schafft, an ein Ticket ranzukommen, sollte sich das einfach mal geben. Und wenn nicht, sind wir ja da. Run Racing, wir übertragen alle Sessions aus Berlin und endlich auch mal wieder mit der kompletten Run Racing Mannschaft an der Rennstrecke und nicht im Studio. Deshalb freue ich mich einfach ganz besonders auf Berlin.
Dazu dann mehr noch in der kommenden Woche. Danke The Voice, danke Eddie, das war's mit dem Motorsport in dieser Woche. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 605.
Hi, hier ist Britta Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 605 geht weiter mit der Legende. Wir haben schon länger nichts mehr von ihm gehört. Günther, bist du mir noch böse, dass ich dich nicht zur 600. Sendung eingeladen habe? Ich habe einen sehr, sehr guten Grund gehabt.
Du, also gut, wenn du einen guten Grund gehabt hast, dann will ich es nochmal durchgehen lassen.
Ich wollte
aber
dich...
Aber zur Tausendsten bin ich wieder dabei.
Ich wollte dir deinen Golfurlaub in Portugal, war es glaube ich, oder war es in Ägypten, nicht vermiesen Ägypten vor circa fünf Wochen. Ja. Jetzt ist er wieder da und ich bin ja in Monte Carlo und gestern kommt in das Journalistenzimmer herein Flo Bauer von Sky, ja, der ja in Augusta war, aber Flo war so besser und ich habe mir gedacht, wenn ich denn die Legende auch am Start habe, die natürlich das Masters auch angeschaut hat, nämlich du, lieber Günther, warum mit Flo Bauer sprechen? Mein Eindruck war, Günther, dass die Amerikaner lustigerweise nicht Bruce Koepka die Daumen hielten am letzten Tag, sondern John Rahm, dem Spanier. War das auch so ein bisschen dein Eindruck, was den Applaus zumindest angeht?
Es wurde ja auch gefördert. In Hinsicht der, die Patrons, wie sie heißen, die Fans, die beim Masters das Glück haben, eine Karte zu bekommen, die sind natürlich Oldschool-Golf-Fans. Und nachdem ja Bruce Koepka eins der Aushängeschilder der Lift-Tour ist, der neuen, dann nach vielen Streitereien jetzt beim Masters aber antreten durfte, wie ein paar Kollegen, war diese Stimmung von Anfang an schon ein bisschen komisch. Auch mit Phil Mickelson, natürlich, der da mittendrin steckt in dieser Fehde. Und es war genauso, dass die Amerikaner, die ja John Rahm eigentlich eher natürlich auch als US-Boy sehen, nach seiner langen Zeit am College und war da sehr erfolgreich, da schon beliebt. Der ist ja so ein halber Amerikaner, ist natürlich ein stolzer Spanier, will sich das nie nehmen lassen, aber die Amerikaner vereinnahmen den schon gerne und sagen, ah, das ist eigentlich so ein auch ein US-Boy, er ist sympathisch, er ist nett, er spielt natürlich ein tolles Golf und durch diese Lift-Geschichte mit Bruce Koepka trügt dieser Eindruck nicht.
Also ich bin ja grundsätzlich nie gegen was Neues und man muss sich alles anschauen, aber ich fand halt die Golfwelt, so wie sie davor war, man muss ja sagen, die haben alle absurd viel Kohle verdient, jetzt verdienen sie halt nochmal mehr Kohle, aber wie das aufgeteilt war in PGA und PGA Europe, das hat doch eigentlich alles gepasst. Günther, bin ich da jetzt ein alter weißer Mann, der sagt, da komm, ich trauere der Vergangenheit nach oder war es davor wirklich besser, weil so wie es jetzt ist, es ist ja nur Unbill und es geht also so offensichtlich nur um Kohle, dass es wirklich keinen Spaß macht.
Ja, was war da vorher anders? Oder was war da?
Naja, aber davor war es wenigstens, okay, das war ein geschlossener Zirkel, das war eine Blase, wo sich jeder dumm und dämlich verdient hat, aber wenigstens war es eine Blase, wo es dann vielleicht mal zwischen Koepka und Deschambeau gab es dann hier und da ein kleines bisschen Nicklichkeiten, aber das war es auch schon. Und jetzt finde ich mit dieser ganzen Lift-Geschichte, der Sport, vielleicht gibt es ja noch so lange, wie es Sponsoren gibt, aber ich habe echt Sorgen um den Golfsport.
Ja, da muss ich dich so ein klein bisschen berichtigen, lieber Jens.
Ja, fang mich ein.
Dumm und dämlich verdient hat sich die PGA und ein paar Spieler durchaus, aber das war's dann auch schon. Wenn du dir anschaust, wie viele Spieler wirklich von Golf leben können, so dass irgendwie... Sie sind Profisportler, was du vergleichen kannst mit einem Fußballer oder sonstigen, der da 10 Jahre lang seine Millionen einsackt. Das sind wenige. Da kommst du auf keine 100 in der Welt.
Okay.
Wir sprechen von der gesamten Welt. Du hast 50, die natürlich wirklich sehr, sehr gut davon leben und mit Sponsorenverträgen. Das wird dann ja immer Tiger Woods da vorne hingestellt mit einer Milliarde. Erste Sportler, der eine Milliarde verdient hat. Das ist eine Ausnahmeerscheinung. Das lässt sich nicht wiederholen. Und Rahmen, Mickelson und so weiter. Natürlich verdienen die über den Lauf ihrer Karriere auch ein paar wahrscheinlich dreistelligen Millionenbetrag. Aber es sind wirklich wenige. Und dann schaut er die an, die den hat nicht schaffen bei solchen großartigen Turnieren. 156 weniger antreten. Jetzt beim Masters war es ja deutlich weniger. Aber in meinem PGA-Turnier sind 56, die Hälfte oder mehr liegt dann zum Cut raus. Die kriegen gar nichts. Anreise zahlen, die Hotelzimmer, natürlich auch für den Ketten und so weiter. Dann kommen sie irgendwann mal ins Geld, hofft darauf, dass sich dann plus minus rechnet. Also es ist nicht so, dass die sich alle die Taschen voll machen. Die hoffen natürlich alle, klar, die Chance ist da, wie im Musikbusiness auch, um es vielleicht mal so zu vergleichen, wo es viele, viele versuchen und selber Geld mitbringen. Und wenn du halt einen Topfit hast, dann könnte es vielleicht reichen. Also es ist nicht so. Und da kam halt die Lift-Tour, hat einigen, die schon nicht mehr Geld verdient haben, muss ja nur Keimer nehmen oder auch Mickelson, der noch andere Probleme hatte und bietet ein anderes Modell, das auch für die Spieler ein bisschen mehr Spaß bringt. Ich glaube, wenn man es begreifen würde, auch für die Zuschauer durch diese Teambildung, denn man sieht es ja im Ryder Cup, dass das Team im Golf schon auch funktioniert. Also ich sehe das nicht so schlimm. Die Finanzierung ist eine andere Geschichte. Da müssen wir nicht drüber reden, wo das Geld herkommt. Aber wenn du dir die Top-Sponsoren der PGA Tour
anschaust, wollte ich gerade sagen.
Oder, ja, genau. Oder DP World, wie sie jetzt heißt. Es gibt ja keine PGA Europe mehr. Oder European Tour, es ist ja DP World und wer mal DP googeln möchte, möge das bitte tun, dann sieht er nämlich auch, dass das Geld aus dem Nahen Osten ist. Also das Einzige, darüber kann man natürlich diskutieren, aber dass da ein Neuer kommt, vor allem in einem Bereich, wie du selber sagst, sich dumm und dämlich verdienen, wie du richtig gesagt hast, natürlich, da ist es doch klar, dass es andere gibt, die da auch hinwollen, die auch von dem Topf profitieren wollen. Das sieht man momentan ja auch im Football wieder. Die NFL verdient sich wirklich, kann man deutlich sagen, dumm und dämlich. Ja. Also die Besitzer, die 32, mehr sind es ja nicht, Green Bay ausgenommen. Und da versuchen natürlich jetzt mit XFL, mit USFL, andere Teams und gab immer wieder die Versuche, da irgendwie auch so ein kleines Stückchen von dem Kuchen abzugreifen. Das passiert jetzt im Golf und also ich finde es jetzt nicht so schlimm wie du.
Schön, dass du mich wieder eingenordet hast. Jetzt hast du Tiger Woods schon erwähnt. Erstens einmal, Günther, war es dir völlig klar, weil ich habe letzte Woche mit Adrian Grosser auch drüber geplaudert. Ich war komplett überrascht, ihn zu sehen. Dann schafft er den Cut und dann muss er aber zurückziehen. Also A, warst du überrascht und B, warst du dann über den Ausgang dieser ganzen Geschichte auch überrascht?
Naja, hatte er diesen schweren Autounfall. Viele haben gedacht, er kommt sowieso nie mehr zurück auf dieses Profi-Level. Man sieht es ja auch, wenn er geht, dass das alles nicht in Ordnung ist. Also ja, das ist keine runde Bewegung. Das sieht auch ein Nicht-Orthopäde oder Physiotherapeut, glaube ich, relativ deutlich. Was man dazu sagen muss natürlich, das kommt im Fernsehen gar nicht so rüber, aber wenn du Flo Bauer wieder siehst, frag ihn mal. Dieser Augusta-Platz ist extrem hügelig. Das wird immer ein bisschen unterschätzt, wie anstrengend der auch zu laufen ist. Dann bei diesen Verhältnissen sowieso, die jetzt da geherrscht haben, wenn es feucht und nass ist und der Boden rutschig, das macht es auch zum Gehen nicht so angenehm, wie das normalerweise der Fall ist. Also ich war insofern nicht überrascht, weil das ist halt ein ganz besonderes Turnier auch und vielleicht speziell für Tiger Woods. Da wollte er unbedingt dabei sein. Er hatte ja lebenslanges Startrecht durch seine Siege. Und er wird alles dafür tun, körperlich so fit zu sein, um da anzutreten. Natürlich immer mit der Prämisse, dass er auch sportlich zumindest den Cut schafft. Ich glaube, von einem Sieg ist er momentan, und das weiß er selber, zu weit entfernt. Ob er das nochmal hinkriegt, da müsste man seine Ärzte fragen. Aber er möchte schon den Cut schaffen, was er jetzt ganz knapp zum 23. Mal in Folge geschafft hat, aufgrund der widrigen Verhältnisse und so weiter. Aber er hat es geschafft, ist aller Ehren wert. Und dann traurig natürlich, weil er ist immer noch ein absoluter Publikumsmagnet. Und auch ich erwische mich natürlich dabei. Natürlich schaust du hin, jetzt sieht man endlich mal wieder. Ja. Lang genug war er ja weg. Man schaut sich dieses Vater-Sohn-Turnier, weil da Tiger Woods dabei ist. Und jetzt schaust du natürlich auch hin, weil wer weiß, wie lange wir ihn noch tatsächlich genießen dürfen. Man drückt ihm die Daumen, habe auch gehofft, dass er wirklich den Cut noch schafft. Und dann musste er leider aufgeben. Das war natürlich schade für die Fans und für die Veranstalter.
Ich habe auch ein bisschen Rory McIlroy die Daumen gedrückt. Den mag ich irgendwie, den Rory. Aber Günther, das ist für mich, wenn man so schaut, schon die größte Enttäuschung eigentlich des Turniers, oder? Dass Rory nicht mal den Cut geschafft hat, das wird an ihm nagen.
Das merkt man ja jetzt mit seiner Absage vom HPC, also das Turnier, das jetzt heute beginnt, hat er abgesagt. Das nagt, er will natürlich dieses grüne Jacket, das ist ja klar, das wollen alle. Er ist ja einer von den zuvor besprochenen, der wirklich sehr, sehr gut vom Golf leben kann.
Ja, ja.
Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber unterm Strich sind es ja doch Sportler. Die wollen sportliche Erfolge und da dem läuft er nach. Und ja, ich habe ihn auch sehr gerne, weil er, ich finde, ein toller Typ ist und ein sehr, sehr schönes Golf spielt. Das genau die richtige Mischung hat zwischen Aggressivität und dann doch mal ein bisschen überlegen, was man machen soll. Von daher, ich hätte ihn gerne weiter oben gesehen, aber das war durchaus, bin ich bei dir. Also war eine relativ große Enttäuschung, vor allem weil er eigentlich ja ganz gut drauf war zurzeit.
Tja, alles kein Wunschkonzert. Günther, einen habe ich noch, weil ich weiß, du musst weiter, aber ganz ehrlich, mir ist zum ersten Mal, und vielleicht schaue ich dann doch zu wenig Golf, aber mir ist zum ersten Mal Sahith Thigala, wenn man ihn so ausspricht, aufgefallen. Kanntest du den Jungen?
Vom Namen her ja. Das ist, ist ja auch so eine Geschichte. Klar, kommt aus Indien, aber auch so wie John Rahm, einer, den die Amerikaner für sich vereinnahmen, weil er da dann ja seine auch Golfausbildung verfeinert hat. Und ist halt auch so ein Typ, den du brauchst. Das ist ja momentan auch, haben wir, glaube ich, schon öfter auch an dieser Stelle drüber gesprochen, das bisschen Problem momentan von Golf. Bryson DeChambeau ist komplett weg im Moment. Der versucht, irgendwas zu finden. Das war eine Type. John Rahm ist halt einer, klar, allein wieder schon auftritt und dann der Spitzname Rambo, das kommt natürlich super, ist ja klar. Ja. Aber ansonsten Patrick Reed, wenn Sie ihn sehen, das ist ja auch nicht mehr der, an dem man sich reiben kann, wie früher mal. Jordan Spieth spielt anständig sein Ding runter. Das ist klar, ein Phil Mickelson siehst du auf dem PGA Tour halt auch überhaupt nicht mehr, den früher die Leute begeistern konnte. Und hast du halt so Scotty Scheffler-Typen, die ihr Golf spielen, in sich gekehrt, Morikawa, Cantlay, wie sie alle heißen, Kim, die ganzen momentan wirklich sehr gut spielenden Amerikaner, die aber halt überhaupt nichts sonst bieten.
Ja.
Und irgendwo ist es ja doch Unterhaltung. Wenn ich mir was anschaue, will ich auch irgendwas anders sehen als nur ein, der Blick stur gerade richtet, dann dreiviertel Stunde gefühlt mit seinem Caddy spricht, siebenmal den Schläger wechselt und dann einen Schlag ausführt und wieder Tunnelblick nach vorne geht. Keine Reaktionen, keine Freude, das wollen wir nicht.
Absolutely not. Und Patrick Cantlay ist auch, glaube ich, jemand, der sehr, sehr langsam spielt. Da gab es doch auch was, wenn ich es richtig...
Naja, das ist das Schöne an Köpker zum Beispiel oder auch Rahm, die stellen sich hin und spielen. Da mussten die am Schluss immer warten, weil die so schnell waren und die vor ihnen halt Doktorarbeiten draus gemacht haben aus jedem Schlag. Das ist ja noch, wenn ich das nur sagen darf, das ist ja so eine der Geschichten, möge bitte jeder Amateur sich das mal anschauen. Die spielen zu zweit.
Ja.
Die können jeden Schlag. Die müssen keinen einzigen Ball suchen, weil ja stehen Marshalls und sonst wo rum. Ja. Und die spielen zwischen 4,5 und 5 Stunden zu zweit. Das ist unvorstellbar. Und also nehmt euch das bitte nicht zum Beispiel. Das Golfspiel wird nicht besser, wenn man eine Dreiviertelstunde lang über einen Schlag überlegt und diskutiert. Es wird eher schlechter. Spurt's schneller, geht's raus und haut's drauf.
An dieser Stelle darf ich noch abschließend sagen, ich habe das letzte Mal auch zu zweit Golf gespielt, als ich Golf gespielt habe mit Günther Zapf, und wir waren schneller als 4,5 Stunden, weil ich ab Loch 14, glaube ich, keine Bälle mehr gehabt habe, weil ich sie alle in die Pampa geschlagen habe und Günther dann ein Solo hingelegt hat. Gönne, ich danke dir. Wo geht's jetzt hin für dich? Was nimmst du jetzt auf und wo können wir es wann hören?
Jetzt geht's, die wöchentliche Wrestling-Show läuft auf D-Max ja inzwischen. Seit Jahresanfang sind wir im Free-TV. D-Max Sonntag 23.15 Uhr und Montag 23.15 Uhr gibt's Wrestling für alle auf D-Max AEW. Ansonsten bin ich am Sonntag um 21 Uhr machen wir XFL. Läuft schon ab 18 Uhr auf Sport 1.
Ja.
Free-TV, diesmal wirklich richtig frei. Muss keiner suchen, wo es im Stream ist, nein, 18 Uhr einschalten, Sport 1, dann habt ihr zwei XFL-Spiele, zwei sehr interessante, weil wir sind ja schon in Woche 9, also kurz vor den Playoffs hintereinander, und das zweite darf ich dann mit dem wunderbaren Ingo Seibert begleiten.
Da werden wir nächste Woche drüber sprechen. Danke dir, Günni, das war's, kurze Pause, Big Show 605.
Hallo, hier ist der Matthias Berthold. Ich begrüße euch auf Sportradio 360, meine favorite Radiostation im Internet.
Sportradio 360, die Big Show 605. Sportfrei, Kamerad Kaiser.
Sportfrei, guten Morgen.
Sebastian, du warst am Samstagabend im Olympiastadion, richtig?
Wenn du das Berliner Olympiastadion meinst, dann hast du recht, ja.
Was war da los? Ich habe es nur nachgelesen. Dennis Aitekin hat Sandro Schwarz nicht erfreut, weil er das Tor nicht angezeigt hat, angeblich. Ja. Wie war das im Stadion? Also ich habe das nachgelesen in der SZ. Ich kann mir auch ein ungefähres Bild machen, aber ich meine, und Aitekin sagt dann wohl auch, dass er selten das Tor anzeigt. Gab's da für dich Zweifel? Wie war das im Stadion?
Ja, das war tatsächlich eine kuriose Situation, die also Kollegen kaum mitbekommen haben, weil die natürlich sofort in der Situation irgendwas aufgeschrieben haben. Und die Leipziger jubelten relativ schnell, also nicht die Kollegen, sondern die Spieler. Und ich schaute da und ein Kollege fragte mich dann, was ist jetzt los? Und da sage ich, du, ich kann es dir nicht sagen, der hat nichts angezeigt. Wie, der hat nichts angezeigt? Sag ich, na du, Aitekin hat weder zur Mitte gezeigt, der Linienrichter steht auch da wie angewurzelt, der ist auch nicht zur Mitte gelaufen. Das heißt, es gibt noch kein Tor und es gibt noch kein Tor. Also irgendwie ist da alles offen. Ja, das gibt's doch gar nicht. Da musst du sagen, nee, der hat nichts gemacht. Also ich bin gerade doch ein bisschen ratlos. Also das war der Dialog da unmittelbar nach dem Treffer. Und das Einzige, was sonnenklar war, war, dass eben das Ding gecheckt wird. Und da war eben im Grunde genommen, ja, was heißt Fehler? Wenn das nicht sieht, sieht das halt nicht. Also ich sehe da jetzt keinen Unterschied, ob er jetzt zur Mitte zeigt und sagt Tor oder ob er das nicht macht. Gecheckt wird ja eh. Also insofern, der Ball war ja auch nicht mehr im Spiel, sondern der Ball, der lag ja nun mal im Netz. Also ist es eh eine Spielunterbrechung. Also insofern weiß ich jetzt nicht, was Sandro Schwarz da hat. Der sollte sich lieber auf seine Rumpeltruppe da konzentrieren und aufpassen, dass die nicht absteigen, was allerdings wahrscheinlich doch passieren wird. Also da wüsste ich jetzt nicht, was Aitekin falsch gemacht hat. Also da hat das Team mit dem Videoschiedsrichter mal gut funktioniert.
Warum ist Sandro Schwarz noch Trainer bei der Hertha? Weil es ist ja so ein cooler Typ. Glaubt man an ihn? Ist er so billig? Was spielt da eine Rolle?
Na, der teuerste ist er mit Sicherheit nicht. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Trainer die noch auf der Payroll haben wollen. Also sagen wir schon einige, weiß jetzt gar nicht, wie viele das genau sind. Aber der Trainerverschleiß in den letzten Jahren war bei Hertha ja ziemlich groß, weil es eben oft Kurzzeittrainer waren. Okay, Klinsmann steht jetzt nicht mehr auf der Payroll. Aber ich weiß gar nicht, wie lange Taifun Korkut
hat,
ob da was aufgelöst wird. Also, da kenne ich mich gar nicht aus, aber du kannst ja nicht dauernd den Trainer wechseln. Also du musst ja auch mal irgendwo ein bisschen Konstanz reinbringen. Und es dauert oft, gerade bei Mannschaften im hinteren Drittel, eine gewisse Zeit, bis die das System des Trainers verinnerlicht haben. Und das ist natürlich in der Phase, wo es gegen den Abstieg geht, extrem schlimm, weil du diese Zeit, dich an ein System zu gewöhnen, eigentlich nicht hast. Und wenn du dich dran gewöhnst, sind noch 3 Spieltage übrig, du hast aber 10 Punkte Abstand aufs rettende Ufer, nutzt dir also nichts. Also insofern glaube ich, dass das dann irgendwann schwierig werden wird, wenn die Siegesserie ausbleibt, die Hertha braucht. Aber ich glaube nicht, dass jetzt auch ein Trainerwechsel noch irgendwas bewirken würde. Also kann ich mir nicht vorstellen.
So, wenn jemand mit John Degenkolb am Sonntagabend telefoniert hat, dann war es Sebastian Kaiser. Dann warst du Sebastian.
Sicherlich nicht.
Und im SED habe ich Folgendes gelesen. John Degenkolb hat, glaube ich, von sich selbst gesagt, dass er der Sieger der Herzen ist. Ja. Hast du das auch so empfunden? Wir sprechen natürlich über Paris-Roubaix.
Weiß ich nicht, ob ich das so empfunden habe. Ich glaube eher nicht. Also da müsste es ja unendlich viele Sieger der Herzen geben. Also wie viele Sachen sind passiert auf einer ähnlichen Art und Weise? Hier war es jetzt ein Fahrer, der ihn an den Rand gedrückt hat. Wir kennen die Geschichte mit Toni Martin bei der Tour de France, wo die Frau das Pappschild hält. Ja, da sagt man auch nicht Sieger der Herzen. Man kennt die Geschichte mit Jakobsen, der im Sprint gegen die Bande gecheckt wurde, regelrecht. Da sprach auch niemand vom Sieger der Herzen bei der Polenrundfahrt. Ich erinnere mich, bei der Tour de France war mal Mark Cavendish gegen Peter Sagan, wenn ich mich recht entsinne, da war Sagan der Rüpel, da
hat er sich hinterher sogar entschuldigt und alles ist zu ihm hingegangen, aber da hat kein Mensch geschrieben, der Kev ist der Sieger der Herzen. Also das finde ich schon ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt natürlich, ich war nicht dabei, ich habe jetzt nicht gesehen, wie John das gesagt hat. John hat manchmal auch einen leicht hintergründigen Humor und kann das auch leicht spaßig gemeint haben. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber Sieger der Herzen würde ich jetzt mal nicht sagen. Er hat natürlich in seinem hohen Alter nochmal eine Superleistung abgeliefert. Ich wäre auch gespannt gewesen zu sehen, was passiert, wenn er eben normal durchgekommen wäre, wie lange er hätte vorne dabei sein können und so weiter. Aber ja, schade. Es hat halt nicht sollen sein. Was soll man machen? Scheiße für ihn gelaufen. Also, shit happens. Das hat mir auch wehgetan für ihn und leid getan, aber was will man machen?
Ja, gewonnen hat Mathieu van der Poel letzte Woche auch schon bei der Flandern-Rundfahrt stark gefahren. Und unser gemeinsamer Lieblingsradfahrer, Wout van Aert, darf man sagen, nur Dritter geworden oder nimmt van Aert den dritten Platz auch gerne mit? Also gerne vielleicht nicht, aber immer, ich meine, vorne dabei ist er ja.
Na, es kommt immer drauf an, wer ist denn vor dir, ne? Und wenn jetzt Wout van Aert aufs Podium guckt und sieht, dass da Mathieu van der Poel vor ihm ist, dann sagt er mit Sicherheit.
Damit kann er leben.
Dann ist Jasper Philipsen ein Sprinter, den man, sage ich mal, auch vorlassen kann, auch wenn man Wout van Aert heißt, weil Jasper Philipsen ist ja nochmal ein Spezialist, was einen Sprint angeht, dass er den Sprint gegen ihn verliert, geschenkt. Hauptsache, du hast halt nochmal das Podium. Das ist, glaube ich, für ihn wichtiger, als jetzt irgendwie zu gucken, ob da jetzt, ob er jetzt nur der erste Platz für ihn zählt. Ich glaube, Wout van Aert wird nicht unzufrieden sein. Also da gab es in den letzten Jahren schon andere Sieger. Wenn ich an letztes Jahr denke mit Dylan van Baarle, mit dem überhaupt niemand gerechnet hat, der da fast 2 Minuten vorne weggefahren ist und so, da kannst du dir dann schon sagen, ja, hätte das sein müssen, ne? Also, oder mit Sonny Colbrelli, der war damals, glaube ich, Europameister sogar vor 2 Jahren und hat das Ding damals gewonnen. Da sind sie aber auch, glaube ich, zu dritt vorn ankommen oder so. Also da gibt es schon einige Sachen. Übrigens, Mathieu van der Poel hat da schon, da würde er sich, glaube ich, mehr geärgert haben vor 2 Jahren. Da ist er nämlich Dritter geworden und hat den Sprint gegen Colbrelli und Florian Vermeersch verloren. Und der war natürlich jetzt richtig heiß und hat das Ding jetzt dieses Jahr halt dann abgeräumt. Also da glaube ich, dass so ein, in Anführungsstrichen, Niederlage ist es ja nicht, aber so eine persönliche Niederlage, dass du im Sprint Dritter wirst, dass dich das mehr ärgert. Und wie gesagt, Wout van Aert, den wird das jetzt, glaube ich, nicht so sehr geärgert haben, weil Van der Poel ist nun mal derjenige, der auch von allen, wenn man sich die Umfragen, die im Fahrerfeld gemacht werden, vorher anhört, dann ist, glaube ich, sogar am meisten der Name Van der Poel gefallen. Also das ist schon einer derjenigen, der dieses Jahr extrem gut drauf ist.
Naja, und wenn ich es richtig gesehen habe, hat Van Aert ja auch Pech gehabt, was die, der hat, glaube ich, einen platten Reifen gehabt, mindestens einen, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber bin mir jetzt nicht ganz hundertprozentig
sicher. Ja, bei der Anzahl weiß ich jetzt auch nicht. Das stimmt.
Ja. So, was hat sich sonst noch getan, mein lieber Sebastian? Ist man nicht in Katalonien, wo ist man noch mal gefahren? Wo war Vingegaard vorne? War schon die Katalonien.
Die Landrundfahrt gab es noch.
Ja, ja.
Und jetzt ist gerade in dieser Woche die Sizilien-Rundfahrt.
Ja, okay, das hat also uns alles nicht.
es gibt immer schon richtig gute Rennen und ja, alles läuft schon so Richtung Giro hinaus, ne? Also der Pfeil von Brabant ist heute, also wir reden ja jetzt am Mittwoch, ja. Da ist der Pfeil von Brabant ist auch so ein Halbklassiker, also das ist schon ein bisschen was geboten. Am Wochenende haben wir das legendäre Lüttich-Bastogne-Lüttich. Am Sonntag dann das Amstel Gold Race. Also das geht jetzt schon. Der April ist schon richtig geil, ne? Also da hast du schon richtig viel zu gucken und richtig viel Auswahl, was du dir angucken kannst und die ganzen Klassiker. Und das macht schon Spaß. Also als Radsportfan muss ich sagen, nicht ohne.
Wer ist jetzt eigentlich der Kapitän bei Bora Hansgrohe? Oder gibt's da nicht diesen einen Kapitän? Aber wenn du den Giro ansprichst, wer wird der Spitzenfahrer beim Giro sein für Bora Hansgrohe?
bei Giro, bei Bora Hansgrohe, boah. Also ich glaube, dass die Taktik nach wie vor so sein wird, dass es keinen einzelnen Kapitän gibt. Ich gehe davon aus, dass die sowohl mit Buchmann als auch mit, boah, das, also Stand jetzt, ich weiß gar nicht, ob also Hindley, ob der jetzt nochmal dafür vorgesehen ist. Also das wird jetzt schwierig, also das jetzt schon zu sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass er das nochmal macht, dass sie da Hindley nochmal hinschicken als Kapitän, aber insgesamt Bora Hansgrohe, boah, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Der Vlasov ist auch noch da, also schwer zu sagen, wie sie es machen. Also Lennart Kemner soll ja den Giro auch fahren.
Genau, ich, auf den Namen habe ich jetzt gewartet, okay.
Aber ob der da einer ist für das Gesamtklassement, boah, ich würde Lennart Kemner eben wirklich liebend gerne eher bei der Tour de France sehen, muss ich sagen. Das ist für mich immer noch so die Verbindung, boah, das macht mehr Laune. Also der Giro hat ja, egal wie es ist oder wie er aus deutscher Sicht auch läuft, nicht die Aufmerksamkeit, die jetzt die Tour de France hat. Und deswegen würde ich schade finden, aber es steht halt wahrscheinlich schon fest, dass eben der Lennart Kemner eben den Giro fährt, was, wie gesagt, für mich ein bisschen bedauerlich ist. Ich hätte ihn gern bei der Tour gesehen.
Ja, den Vlasov, den magst du. Ich erinnere mich letztes Jahr da waren wir in Wimbledon, glaube ich, da gab es eine Pressekonferenz von Vlasov und niemand ist näher an den Lippen gehangen, fernmündlich, als du vom Sportskameraden Vlasov.
Wahnsinn. Bei Vlasov?
Ja.
Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also, aber ja, wie gesagt, ist natürlich ein guter Fahrer, müssen wir nicht diskutieren. Und ich glaube auch, dass er die Möglichkeiten hat, wieder von dabei zu sein, weil er eben wirklich ja im Grunde genommen alles mitbringt. Wie gesagt, für Bora Hansgrohe insgesamt ist es jetzt ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, schwierig gewesen die ersten Monate. Jetzt haben sie ein paar Siege eingefahren. Aber ja, wir müssen mal gucken, was da passiert. Also wie gesagt, ich glaube eher, dass sie auf Vlasov und Buchmann setzen werden und vielleicht als dritte Spitze dann eben Kemner. Hindley kann ich mir vorstellen, dass sie ihn bei der Tour de France diesmal einplanen. Aber wie gesagt, ist eben aus deutscher Sicht dann eher uninteressant, wenn jetzt Hindley
ja, klar,
bei der Tour de France Richtung Podium fährt. Das ist nicht ganz so spannend für uns, auch wenn es natürlich ein deutsches Team ist. Aber es wäre auch deswegen schön, wenn eben der Lennart Kemner da nochmal durchstarten könnte und die Tour de France in Angriff nimmt. Aber wahrscheinlich hat Ralf Denk andere Pläne.
Einen kurzen Sprung müssen wir noch machen, weil du jemand bist, der wirklich alles anschaut, auch Tennis. Du wirst ja nächste Woche in Stuttgart sein, glaube ich, wie du mir gesagt hast. Aber die Füchse Berlin scheinen jedes Spitzenspiel zu verlieren und nicht mal knapp. Haben in Magdeburg eine unfassbare Klatsche bekommen, in Kiel auch. Okay, da war Landin zu stark an diesem Tag. Und dennoch Verlustpunkte gleich wenige wie der THW Kiel. Was glaubt der Berliner als solcher? Du bist ja öfter bei den Füchsen auch zu Gast. Hauen sich die anderen gegenseitig, stellen sich die anderen gegenseitig ein Bein und dann werden doch die Füchse Meister.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen dieses Jahr. Also dieses Jahr ist, glaube ich, die Chance so groß wie nie, auch wenn du diese Spitzenspiele verlierst, weil eben die anderen dann Spiele verlieren, die keine Spitzenspiele sind. Und deswegen sind die Füchse da noch oben dran. Also man muss jetzt abwarten, wohin die Tendenz geht. Gestern haben die schon so ein bisschen, naja, müde gewirkt, fand ich. Also Bob Hanning, der Manager, hat hinterher gesagt, dass ihm da dieser Biss und diese Emotion fehlte, dieses Match anzugehen, wie tatsächlich ein Viertelfinale in der European League, wo es um den Einzug ins Final vorgeht. Und da wären die Schweizer eine ganze Liga besser gewesen. Und ich glaube, dass es eben nicht nur von den Emotionen her so ist, sondern dass die eben einfach auch ein bisschen müde haben die irgendwie gewirkt. Ich weiß zwar nicht warum, weil die nicht annähernd so einen Spielplan haben wie die Bayern Baskets und Alba Berlin im Basketball, sondern sich im Gegensatz dazu eigentlich zwischen den Spielen schon gut regenerieren können. Aber wie gesagt, ich fand den Auftritt gestern auch total fassungslos. Ich habe den gesehen und 37 Gegentore bei den Kadetten Schaffhausen, die jetzt ja nun keine Weltmacht sind, das ist schon beachtlich im negativen Sinne, muss ich sagen. Also die Abwehr hat überhaupt nicht funktioniert und die Kadetten hatten zudem noch ihren besten Mann, aus welchen Gründen auch immer, nicht mal im Kader. Also da gab es wohl auch noch irgendwie Querelen vorher in der Schweiz und so. Also der war nicht mal dabei. Also da mag man sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn der noch dabei gewesen wäre. Also insofern, das wird ein hartes Stück Arbeit. Natürlich sind jetzt 4 Tore nicht utopisch aufzuholen. Ich war mal beim Spiel, da haben die Füchse, ich glaube, das Hinspiel in Spanien mit 9 verloren und haben das Rückspiel dann mit 11 oder 12 gewonnen. Das war ein unfassbarer Abend. Und ich glaube, daran sollten sich erinnern. Das ist doch schon 10 Jahre oder so her. Aber dieses Video sollte irgendwie Bob Hanning nochmal ausgraben und denen sagen, wie sowas geht. Also, und hier sind sie ja in Anführungsstrichen nur 4 Tore. Aber wenn die jetzt nochmal so eine Leistung zeigen wie gestern Abend, dann war's das im Viertelfinale mit den Füchsen.
Kadetten Schaffhausen, übrigens einer der großen Namen, finde ich, im internationalen Sport. Das passt irgendwie.
Kadetten ist ein sensationeller Name für eine Mannschaft. Also wir hatten mal einen Spieler in Berlin, Markus Richwin, der war, glaube ich, der erste Berliner, der zu den Kadetten gewechselt ist. Auch schon so um die 10 Jahre her. Aber dann gab es eben jetzt in den letzten 2 Jahren 3 Leute oder letzten 3 Jahren 3 Leute, die jetzt bei den Kadetten spielen, die Berliner Vergangenheit haben. Der Torhüter, der ist inzwischen 39, allerdings nur der Ersatztorhüter, der war Berliner und dann noch 2 Junioren, die in der Füchse Jugend gespielt haben und dann in den letzten 2 Jahren nach Schaffhausen gegangen sind. Und ja, insofern war da auch, zumindest haben 3 Berliner gestern gejubelt sozusagen.
Immerhin das. Und Kaiser, immerhin das. Sebastian, viel Spaß nächste Woche in Stuttgart. Wir machen eine kurze Pause. Big Show.
Und in München. Sehen wir uns vielleicht.
Ist doch überragend. Ich bin die ganze Woche in München.
Ich glaube am Mittwoch spielt Alexander Zverev zum ersten Mal. Da werde ich wahrscheinlich aufschlagen.
Ja bitte, ohne dich schlägt er eh nicht auf. So muss es sein. Ja. Kurze Pause.
Dann kann ich das gleich wieder dran hier.
Ja, natürlich. Kurze Pause. Big Show 605.
Hello, this is Marcos Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
So, die Big Show 605 und sitzt jetzt hier mit Helen. Ich kenne dich immer nur mit Vornamen, Helen. Helen Scott-Smith. Wo fangen wir an, Helen? Fangen wir an hier, wo wir gerade sitzen. Gibt es einen schöneren Arbeitsplatz für einen Journalisten als hier in Monte Carlo? Du schaust direkt auf den Cours Renier. Was ist es? Troisième? Nein.
Le troisième,
Renier 3. Renier 3. Aber einfach. Kannst du dich an einen schöneren, gibt's einen besseren Arbeitsplatz im Tenniszirkus?
Ich glaube nicht. Und ich glaube, dass die Presse hier hat viel.
Sag ruhig, er hat noch viel Einfluss, oder was meinst du?
Nein. Wir haben viel Glück, dass wir können hier bleiben, weil jedes Jahr, wenn wir weggehen, sie sagen, vielleicht ist das letzte Mal. Und sie sagen, sie werden sehr wahrscheinlich irgendwo in die Wüste sein. Also ja, wir drücken die Daumen jedes Jahr, dass wir können hier kommen.
Du, fangen wir mal so an, du bist ehemalige Skirennfahrerin, ist schon ein Weilchen her. Du bist gefahren ungefähr um welche Zeit?
1976, also ich war Interregion Schweiz und mit einem Namen, mit Scott Smith, sind die Amerikaner und die Engländer gekommen, haben gesagt, bist du Amerikanerin oder Engländerin? Ich bin halb Engländerin und halb Deutschschweizerin und ich habe gesagt, okay, warum nicht? Aber ich war viel zu jung, es war so 17, 16 Jahre alt. Wir haben gewusst in der Schweiz, also man geht nicht so an die Olympischen Spiele mit 16, also das wäre ein bisschen blöd gewesen. Und die Engländer waren sofort da, jetzt du musst also trainieren und so habe ich viele Leute kennengelernt, weil die Engländer waren immer mit den Österreichern und für mich, das war dann wichtig, wenn ich habe angefangen mit einer Karriere als Journalistin, als Reporter auf dem Skiweltcup und habe ich alle Leute schon gekannt.
Wie ist der Übergang dann, wie hat das funktioniert? Warum hast du mit dem Skifahren aufgehört? War es eine Verletzung oder warum ist es zu Ende gegangen?
Natürlich, als Abfahrerin ist die Verletzung Totalschaden im linken Knie. Das war dann damals bei, also wir in der Schweiz, ich weiß nicht, wie das geht, sonst aber in die Schweiz, wir haben die Uni, Schweizer Uni-Meisterschaften, kannst du auch schon mit 16, 17, wenn du auf dem Weg zum Matura bist. Und deswegen bin ich dann, für mich, es war wirklich Spaß am Skifahren. Also ich habe nie geträumt, Olympische Spiele oder so, es war Spaß. Die Abfahrt hat mich so viel Spaß gegeben. Das war 1977, Schweizer Uni-Meisterschaften. Und wie gesagt, damals war es nicht so einfach, so viel Schaden wieder gut zu machen. Und deswegen habe ich eine Riesenoperation gehabt. Und die Träume von damals Trainerin zu sein oder so, das war alles weg.
Das heißt aber, mit der Verletzung, die du gehabt hattest, heutzutage wäre es möglich, dass jemand nach einem Jahr Pause dann weiterfährt?
Absolut, ja. Ja, ich glaube, das war ungefähr, was die Kostelic gehabt hat. Also alles mit Meniskus, Knorpel und alle Bänder. Aber heute ganz sicher, ja. Sie haben das alles schon gut entwickelt. Also ich meine, jetzt, man hört immer zu, dass die Rennläuferinnen und Rennläufer haben bis 6, 7, 8, 10 Operationen und wieder zurückkommen. Ich sage nicht, wie das weitergeht, weil mit 40 ist es dann immer schwieriger.
Ein Wort noch zum alpinen Skilaufen. Michaela Schifflin hat in diesem Jahr jetzt die 88 Siege. Ingemar Stemmen hat 86 gehabt. Ich weiß, dass du mir gesagt, du sprichst sehr häufig mit Kilian Albrecht, mit dem Manager von Michaela. Wie wichtig denkst du, wie wichtig war ihr das selbst? Waren es die Leute von draußen, die eingeredet haben, das ist so wichtig, oder war es Michaela selbst auch wichtig, nach allem, was du weißt von Kilian?
Da muss ich achten.
Ja, bitte, sehr vorsichtig.
Es ist wirklich intern. Also sie, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, sie hat sich viel fokussiert auf wer war. Also zuerst, man muss sagen, dass die Beziehung zwischen Nils Yvonne und Schifrin war nie gut. Und das war blöd, weil Michaela wollte nett sein und hat gesagt, ja, die Linse war mein Babysitter. Linse war damals mit Tiger Woods. Also das ist ganz schlimm angekommen. Was ich als Babysitter, was glaubst du? Das war die Wahrheit. Und sie hat es wirklich sehr persönlich genommen, die Schifrin hat gesagt, warum? Das ist ja nett und schön und alles, aber für Lindsay, das war gar nicht gut. Deswegen war nie sehr warm untereinander. Und deswegen hat sie mehr gehasst, dass man hat gesagt, Lindsay musst du besser werden als Lindsay. Das war mehr die Person als Siegnummer XXX. Und nachher war sie okay mit Stenmark. Und nachher hat sie gesagt, jetzt wird niemand mehr fragen. Es war noch schlimmer, weil Stenmark hat angefangen, sehr nett zu sagen, ich bin absolut sicher, sie wird noch 100 machen, weil technisch vom Skifahren und alles ist sie so besser als ich. Sie hat das ganz sicher verdient und ich hoffe, dass sie das schafft. Und dann war sie wirklich angefressen und hat gesagt, kann man das nicht. Wir sollten reden über Ski, über Taktik, technisch und alles, aber diese immer Nummer 100, das ist als ob, es ist nichts mehr. Es ist, es geht nur um 88, 100 und so, und das ist nicht, was sie will nicht mehr drüber reden, sie will mehr, das ist nur um.
Wie, wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust auf die letzten Jahre, es gibt manchmal Skifahrerinnen, wo ich sage, das sieht perfekt aus, und auch Skifahrer, aber bei Skifahrerinnen, für mich war Anna Fenninger, als sie noch Super-G gefahren, also wirklich gut Super-G gefahren ist, das war für mich im Grunde genommen perfekt. Wo gibt's irgendjemand? Und jetzt ist Schifflin für mich auch, also so wie sie auf dem Ski steht, wie sie fährt, das ist einfach schön zum Anschauen und das scheint mir alles richtig zu sein. Geht's dir da ähnlich oder hast du noch eine andere Kandidatin?
Ich würde sagen, sofort für mich kommt ein Marcel Hirscher und bei den Damen Marlies Schild. Für mich,
Slalom, ja.
Ja, also das war nur zum Genießen. Man als Ex-Rennfahrer und dann, man spürt sofort, wenn man etwas ganz Besonderes sieht. Das ist wie, oh mein Gott, wenn ich hätte das machen können. Es ist wirklich etwas passiert, wie beim Tennis. Also wirklich etwas, also wenn's so schön ist dann, und man weiß, das wird schwierig und nein, perfekt drauf. Also für mich bei den Damen würde ganz oben ja, vielleicht Vreni Schneider, aber ich glaube, die Malis waren noch eleganter, es war schön.
Mit Vreni Schneider musst du nicht um die Ecke kommen. Nein, nicht mit einer Schweizerin. Aber das Lustige ist ja, dass das Schiffrin vor ein paar Wochen oder Anfang der Saison hat sie beim Skifahren in Tirol hat sie Mali Schild getroffen und Benny Reich. Und sie sagt ja selbst, dass Mali Schild ihr großes Idol ist.
Ja, absolut. Ja. Ja, ich glaube, sie hat auch angefangen und Mali war noch aktiv. Mhm. Ich glaube, diese im Sport, das ist meine Meinung, man braucht fast, dass die ganz oben sind, irgendwann, wenn du als neue Generation kommst, dann musst du fast ist jetzt eine Übergabe. Man muss sie dann aktiv noch einmal schlagen und dann ist den Weg dann frei, um dann ganz oben zu kommen. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann fehlt noch etwas.
So, da sind wir schon beim Tennis.
Ja.
Also Helen betreut die ganze Welt eigentlich, aber hauptsächlich auch Skandinavien. Und du hast mir sehr früh gesagt, das war in Rom, als wir uns getroffen haben, 2019, dass Kaspar Ruud in Norwegen damals schon, obwohl er damals noch keine großen Erfolge hat, hat noch kein Turnier gewonnen, damals ein großer Star eigentlich schon ist. Jetzt ist wahrscheinlich Erling Haaland die Nummer 1 in Norwegen, wenn es um Sportler geht. Und dann gibt es natürlich auch ein paar sehr kompetente Skifahrer. Aber wie ist der Umgang mit Kasper? Welche Erfahrungen hast du mit seiner Popularität auch, soweit du das sagen kannst, in Norwegen?
Ich glaube, er mag sehr, dass er nicht so bekannt ist. Also er sagt immer, wenn ich irgendwo in Oslo bin oder Norwegen, kümmert sich niemand auf mich. Und mehr, wenn es ein Turnier gibt in zum Beispiel Gstaad oder Kitzbühel oder so, da ist er mehr. Mhm. Ich würde sagen, wir können das ganz genau anschauen Schiffrin. Also in Amerika weiß niemand, wer sie ist. Sie kann überall gehen. Dann geht sie also in Italien sicher, aber dann plötzlich ist es fast unmöglich rauszugehen, weil sie wissen alle, wer sie ist. Das ist ja fast verrückt. Aber in Amerika ist sie, also wenn sie würde nach Miami gehen, ich glaube, niemand würde sich kümmern. Aber er mag diese Situation sehr, dass er nicht, also, und ich glaube auch die Norweger und die Skandinavien, sie werden nicht verrückt, wenn ein Star herumgeht, und dann sind sie sehr, also, respektvoll, sie machen nicht. Weil er ist glücklich über diese Situation. Warum gut und alles? Es ist Kasper, man hat sofort gesehen, wie er
extrem war professionell
angefressen. Und es gibt ein Geheimnis, und das ist, wenn er seit am Anfang mit seinem Vater, er hat trainiert, 2-3 Stunden, war total müde und alles. Und der Vater hat immer gesagt, das ist jetzt wichtig. Jetzt machen wir noch 3 oder 4 Games. Weil das ist jetzt, wenn du wirklich am Ende bist, dann wirst du spüren, wie das ist, wenn man im 5. Satz einen Grand Slam gewinnen will. Und das ist wirklich die letzte, die letzte, aber wir wissen auch beim Skifahren, die letzten 4, 5, 6 Sekunden sind wahnsinnig wichtig, und man kann es nur unter Druck, und man so viel Druck haben, und das ist eine Kopfsache. Also wirklich, weil sie trainieren so viel, dass ich glaube nie, dass es geht um die Fitness. Aber es geht wirklich, dass den Kopf noch positiv denkt bis am Ende. Und
Wie hat Kasper die beiden Niederlagen, ich glaube in Paris warst du, da hat er gegen Nadal verloren im Finale. Hätte ich nicht gedacht, dass er so glatt verliert, ganz ehrlich. Und dann US Open verliert er gegen Alcaraz, da hat er eigentlich Chancen gehabt. Aber wie denkst du, hat er scheint mir komplett, also level zu sein. Wenig highs und wenig lows, aber komplett level. Wie denkst du, nagt sowas an ihm ewig, oder ist er das eigentlich sehr, sehr problemlos und Anführungszeichen damit zurechtgekommen?
Ja, ich rede mit ihm manchmal nur 5 Minuten nach dem Match oder eine Niederlage oder ein Sieg, immer gleich. Es ist unglaublich. Er ist nie verrückt oder er blamiert sich auch nie. Er sagt nur, ich weiß, wo ich habe genau den Titel oder Match verloren, Und ja, ich muss einfach, das muss ich besser machen das nächste Mal. Ich kann noch lernen. Das ist auch, ich muss sagen, wir müssen noch lernen, lernen. Man hat nie genug gelernt. Aber er ist wirklich, das ist es. Also immer gleich. Aber er sagt trotzdem, dass er braucht 24 Stunden, 48 Stunden, um das wirklich zu evakuieren. Mhm. Und dass er kann sich wieder hundertprozentig dann voll im nächsten Turnier konzentrieren. Aber ein bisschen Zeit geht, aber er zerstört sich nicht, er verzeiht sich und dann kann er wieder neu anfangen.
Das hast du mir gesagt, da warte mal, wer war das nochmal? Beim Mittagessen heute haben wir Justine Hennin gesehen, oder? Und die hat etwas Ähnliches gesagt, glaube ich, oder? Dass sie sich die Fehler verzeiht und deshalb dann besser spielen kann.
Das war für mich immer unglaublich und ich glaube, wenn ich hätte das auch gemacht, wäre ich auch besser gewesen. ja, es ist, man hat irgendwo, das ist blöd, aber fast instinktiv, dass man schimpft, wenn man hat etwas. Ich sehe ganz genau, Dominic Thiem, seit Anfangssaison, würde ich sagen, Anfang Jahres, dann hat er immer geschimpft und da habe ich es wirklich gesehen. Nicht nur, er ist negativ, wenn er das macht, aber der Gegner sieht es. Das ist ja super, er kann sich selber zerstören und dann kann ich gewinnen und weg. Und ich finde, also im Sport, also man kann sehr hart sein mit sich selbst, wenn man trainiert, und schon, aber beim Match oder das Rennen, dann muss man sich wirklich die Fehler verzeihen, dass nichts Negatives kommt vom Kopf im Körper und dann ist man gelähmt. Mhm. Das, man kann dann nicht mehr hundertprozentig die Leistung bringen. Und für mich, das war wirklich, also fast jeden Tag, egal was passiert heute, aber wenn es nicht geht, bitte verzeihen und dann weiter. Und für mich ist das wirklich ganz so groß im Sport, nie so negativ zu sein.
So, also wir sind jetzt hier am Mittwoch. Wir schauen uns gerade ein bisschen Daniil Medvedev gegen Lorenzo Sonego an. Das ist ganz, ganz jung im Turnier noch. Aber wenn man dich jetzt fragen würde, du bist ja wirklich eine Frau, die erstens mal zu viele Sprachen spricht. Das macht mir ein kleines bisschen Angst, ja, wie viele Sprachen du sprichst. Du kannst dich mit jedem unterhalten. Aber wer ist für dich aktuell das beste Interview auf der Tennistour? Männchen oder Weibchen? Ich gehe all in mit einem Mann, der jetzt gerade spielt, nämlich mit Medvedev. Finde ich großartig, aber wer gefällt dir? Mit wem sprichst du am liebsten?
Oh, wow, ja, Medvedev ist ja, ich glaube, aus Russland, man kennt der Medvedev als so Nummer 1 und sie waren immer so, sie sind lustig irgendwo, sie haben so einen Humor und für mich, was mich wirklich erstaunt, er wollte immer in Südfrankreich hier trainieren und kommen und seine Eltern haben gesagt, wenn du das Traum hast, hier zu kommen, sofort anfangen, Französisch zu lernen. Dann kommt er und jemand hat gesagt, und willst du jetzt auch Französisch die Pressekonferenz gemacht? Ich habe gesagt, sie spinnen, aber was ist denn los jetzt? Und er spricht mit, also Provençal, das bedeutet, wie sie hier in Nizza, also Côte d'Azur, wie sie reden hier. Also in Paris, die Leute lachen und sagen, wieso? Das ist ja nicht wirklich Französisch. Das ist fast, ja, aber total anders. Und das war so schön, weil er hat sich wirklich total, dran gepasst hier.
Angepasst.
Ja, und das war, also ja, und er ist super lustig. Aber wer wirklich, ich finde auch Dominic Thiem. Und ich glaube, wenn er redet jetzt, ich merke ganz genau, wo er steht. Und wenn er war frustriert und so, dann ist es fast schwierig. Und vorgestern, wenn er lacht, ich finde es so schön, weil man weiß, dass alles geht. Und er hat seit langem nicht mehr in einem Interview ein bisschen so gelacht und er war so befreit und leicht. Und das war, also da habe ich gedacht, vielleicht ist es jetzt ist er also wieder da. Wir haben gesagt, Tommy ist back. Man weiß es nicht. Nie, man weiß es nicht. Vielleicht war es gut und heute gegen Rüne ist die Ohrfeige. Aber für mich, da hat er etwas gezeigt, dass die vom Kopf her hat es viel besser gepasst als noch vor 3-4 Wochen.
Ja, und genau das werden Helen und ich jetzt machen. Nämlich ungefähr, sagen wir mal, in einer Stunde, eineinhalb Stunden, Dominic Thiem wird hier gegen Holger Rüne spielen. Das wird ein lässiges Match werden, hoffentlich. Danke, Helen. Danke an alle, die dabei waren. Das war die Big Show 605 von Sportradio 360.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball!
Da ist gar nichts toll!